Gut, dann heiße ich euch mal ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr wart nicht zu sehr gelangweilt von unserer Off-Topic-Diskussion.
Ich war ja so spät da, ich habe ja gar nichts mitbekommen.
Genau. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ich das Gespräch aufnehme. Allerdings werde ich die ersten 45 Minuten, die wir jetzt gesprochen haben, wegschneiden. Also die werden nicht mehr veröffentlicht. Alles, was hiernach kommt, wird wahrscheinlich veröffentlicht. Wahrscheinlich sage ich aus dem Grund, weil ich mir vorbehalte, unter gewissen Umständen eventuell einzelne Passagen rauszustreichen, wegzupiepen oder irgendwas dergleichen, wovon ich aber mal nicht ausgehe, dass das passieren wird. Ja, worum geht's heute? Ich habe eine Umfrage gemacht zum Thema, nein, nicht eine Umfrage. Wir haben schon einmal darüber diskutiert innerhalb der CCA über den Coding-Style, den wir zumindest bei PHP-Dateien einhalten. Ich glaube, ich sollte vielleicht nochmal das Pad posten. Da sind nämlich gerade nur ein paar wenige Leute drin. In dem Piratenpad werden wir parallel dazu die Ergebnisse festhalten. Dort habe ich auch schon mal die Ausgangssituation reingeschrieben. Ich hatte schon vor einiger Zeit, wann habe ich das Ding denn gemacht? Noch ist schon ein Weilchen her, habe ich ein Proposal gemacht für einen Coding-Style basierend auf dem PSR1 und PSR2-Standard mit ein paar wenigen Änderungen. Wenn ich jetzt gerade nichts Falsches erzähle, aber Leo Feier ist ja da, der kann uns das dann glücklicherweise sagen. Geplant war, dass Contao über kurz oder lang wahrscheinlich für Version 4 auf PSR1/PSR2 wechseln wird, oder?
Ja, also
Gut.
zumindest für die Sachen, die wir jetzt gerade neu machen.
Liegt ja auch daran, dass Contao Mitglied im PSR-Komitee ist, also Leo.
Ja.
Genau. Deshalb wäre natürlich auch für uns als CCA gegebenenfalls zu überlegen, ob wir das nicht unterstützen und dort eine einheitliche Schiene gehen. Das will ich jetzt aber nicht als Frage, sondern einfach nur mal so in den Raum stellen, damit die Leute sich das im Hinterkopf behalten. Ich bin persönlich nämlich auch nicht mit dem PSR1 und PSR2 Standard in allen Fällen so zufrieden, weil ich der Meinung bin, dass es da durchaus Optimierungsmöglichkeiten gibt. Diese Optimierungsmöglichkeiten habe ich in meinem Proposal, das wäre dann der erste Link, niedergeschrieben, was man dort ändern müsste. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wie wir am besten starten sollten. Ich glaube, vielleicht ist es am besten, wenn wir doch einmal kurz darüber abstimmen, wie so die Zustimmung bzw. Abneigung zum PSR1 und PSR2 ist, damit wir zumindest schon mal sagen können, also mein Proposal basiert ja auf diesen beiden. Und wenn jetzt aber die meisten sagen, nee, PSR1 und PSR2 ist gar nicht mein Fall, dann brauchen wir die PSR1 und PSR2 gar nicht drüber reden. Wenn aber die Mehrheit sagt, finden wir gut, dann fangen wir vielleicht dort an zu reden.
Ich höre nichts mehr.
Ich glaube, mit
Weil ich
Sachen
am
noch
Tippen
keiner.
bin.
Aha. Das
Ja,
ist gut.
ich bin für PSR2 logischerweise, weil es ist halt jetzt einfach der Standard, den auch die anderen einhalten. Und wenn man schon Standard macht, warum dann nicht den, den alle machen?
Sehe ich genauso und Yannick auch gemessen wie. Bin auch nicht mit allem einverstanden, aber man gewöhnt sich an alles. Das ist reines
Dann
Gewöhnen.
schlage ich einfach mal vor, dass sich die Leute mal eintragen im Pad.
Das geht schlecht auf dem iPhone, ich versuche.
Brauchst du nicht, ich habe dich schon reingeschrieben und Leo und Yannick habe ich auch schon reingeschrieben.
Bin dagegen, denn ihr seid dafür, ich bin dagegen.
Du sollst die Konversation nicht wieder zerstören.
Mach ich nicht.
Oh. Wobei ich natürlich explizit auch für PSR 3 und 4 und so bin. Und 0 sowieso. Und 5
Nur,
und
Moment mal,
6.
PSR 4 ist ja eigentlich nur Autoloading.
PSR 5.
PSR 4 ist nur Autoloading, ja.
Die Drafts mit den Kommentierungsstyles und so.
Also beim PSR 4 Autoloader bin ich ja auch bei euch. Der Dinger passt ja schon.
Auch den
Aber es
PSR
geht ja jetzt
3
hier
Logger
gerade
sollten
ausschließlich
wir.
um den Code-Style.
Ja, dann halt PSR 5 oder 6, was es ist bezüglich den Docblocks. Das ist noch in Entwurf, aber auch
Also
da
ich finde
sollten wir
auch, also
uns.
Tristan, ich meine, die Sachen, die du da aufgeschrieben hast in deinem Ding, das sind wirklich minimale Abweichungen. Eigentlich ist es PSR 2.
Ja, im Großen und Ganzen ist dem so.
Ja, und die meisten Sachen, die du da geschrieben hast, an die könnte man sich gewöhnen. Wenn du die nicht kriegst, meine ich.
Ja, also ich sage jetzt mal so, ich hab jetzt auch schon Projekte gemacht, wo ich wirklich nach PSR 1 und 2 gegangen bin. Und gerade so diese Änderungen, die ich hier jetzt proposed habe, selbst nicht verfolgt habe. Für ein Projekt, wo ich mit dem Tim zusammenarbeite, mache ich das aktuell eigentlich auch so. Also ich benutze PSR 1, 2 in großen Teilen schon. Also ich habe da jetzt mittlerweile auch keine großen Probleme mehr mit. Und so wie ich das sehe, haben wir auch nur einen, der PSR 1 und 2 ablehnt. Deshalb würde ich jetzt einfach mal so rum sagen, die meisten Zustimmungen werden wahrscheinlich deshalb zustande kommen, weil es halt heißt, wie Andreas und Leo gerade gesagt haben, es ist ein Standard, an der jetzt eingeführt wird und wo sich viele dran halten, wird wahrscheinlich auf die meisten zutreffen. Dankeschön.
Was ist denn anders an deinem? Ich sehe gerade nichts, wenn ich da.
Soll ich es dir eben zusammenfassen oder willst du es lesen?
Ich lese, aber ich sehe es nicht, auf dem iPhone zumindest.
Also er hat
Ja,
zum
so.
Beispiel, es heißt ja zum Beispiel Public Static Function nach PSR 2 und Tristan schlägt vor, dass man sagt Static Public Function, weil Static eben wichtiger ist als
Da
Public.
bin ich eben genau andersrum.
Ja, da kann man ja drüber diskutieren.
Ja, deswegen sind wir ja hier.
Dann
Eben.
geht es darum, dass bei if-else das else immer auf derselben Zeile steht wie die schließende Klammer vom vorherigen Block.
Das ist bei PSR auch so.
Ja, das will der Tristan aber anders haben.
Aha, hier steht es aber anders. Ach
Und
so.
das Dritte, das ist auch nur eine Kleinigkeit, da laut PSR muss, wenn du eine Klasse definierst, dann sagst du Class sowieso, Extends.
Ah, jetzt verstehe ich, dass wir empfehlen, habe ich nicht gesehen.
Ah ja, genau, okay, alles klar.
Okay. Ja,
Ja,
also
aber
da muss
das
ich
sind
sagen, gerade
wirklich
das Extends
Kleinigkeiten.
und Implements finde ich eigentlich so, wie wir es jetzt hier haben, auch richtig. Da wir mit Tristan drüber geredet, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt drauf erst gebracht hatte, die immer umzubrechen, weil
Hast
man
du?
halt eben so es besser lesen kann, finde ich.
Ja, gut, aber ich meine, das ist ja jetzt nichts, weswegen man sagen würde, wir machen jetzt gar nicht PSR 2. Also ich meine, ich finde auch einiges schwierig bei PSR 2, ganz besonders auch diese If-Else-Geschichten. Die werden irgendwie schnell unübersichtlich. Und viele behelfen sich dann so, dass sie zwar die Klammern immer auf derselben Zeile haben wie die Keywords, aber dann haben sie immer noch eine Leerzeile danach und eine Leerzeile davor. Und das sieht dann auch immer sehr komisch aus irgendwie.
Moment, wie eine
Ja, warte
Leerzeile
mal.
danach und davor?
Ich schreibe mal ins Pad.
Ja, das wäre nett.
Ja, ich glaube, ich weiß, was er meint, habe ich schon mal gesehen.
Also so wäre es ja eigentlich richtig. Warte mal. Ups. Davon kann man jetzt natürlich nicht ausgehen, dass dieses immer stimmt, die Bedingung. Und dann machen viele das dann so. Das ist laut PSR in Ordnung, weil du darfst überall eine Leerzeile haben, wenn du willst.
Ja.
Aber es ist halt gerade bei kleinen Sachen, sieht es dann halt auch
Ja, bei
komisch aus.
kleinen
Du
darfst
brauchst
nur
es
keine
aber eben
mehreren
nicht.
haben.
Bitte was?
Du darfst nur keine mehreren hintereinander haben.
Genau, du darfst nur eine
Also
Leerzeile haben.
sowas darfst du nicht.
Genau, das darfst du nicht.
Ja, ich habe da halt so ein Problem, weil ich mache zum Beispiel ganz gerne sowas hier.
Ja, dazu habe ich schon eine Diskussion in der Fick-Gruppe auch gehabt. Da kann ich dir jetzt gerne mal den Link schicken.
Ja.
Und da sind alle Leute der Meinung, dass du oben sollst du reinschreiben, worum geht es bei dem Blog, also was ist der Titel der gesamten If-Else-Geschichte, ja? Mhm. Und hier sollst du reinschreiben, was macht If, und hier sollst du reinschreiben, eben jetzt nicht hier, entschuldige, wenn ich es jetzt wieder lösche.
Naja.
Das sollst du dann so kommentieren. So ist dann das offizielle Diskussionsergebnis gewesen.
Ja, was allerdings halt in Zeiten von Code-Folding meiner Meinung nach ein bisschen bescheuert ist.
Ist nicht nur Code-Folding, da sprechen auch noch andere Gründe dagegen.
Ja, aber bei Code-Folding hast du dann halt wirklich definitiv im schlimmsten Fall sowas hier. Und dann siehst du nicht mehr, was macht if.
Ja, ich weiß. Aber ich verstehe den Grund sehr gut, weil nur so kannst du den ganzen Blog beschreiben und jede einzelne Bedingung. Hm? Wenn du was macht if auch außerhalb machst, dann kannst du die Beschreibung des Blogs nicht mehr tun. Ich habe noch nie eine Beschreibung für den Blog geschrieben, muss ich zugeben.
Also man hat an den Antworten halt auch gemerkt, dass sich die Leute da auch schwer tun mit diesem if-else. Und dann haben einige gesagt, ja, man muss dann anfangen zu refaktorieren und dann soll man lieber eine Methode machen, die dann mit return arbeitet und was weiß ich. Aber also,
das geht halt nicht immer.
Es geht nicht immer und es ist auch, irgendwann schreibst du dann deinen Code auch nur noch für den Standard. Und das finde ich halt auch nicht richtig.
Genau.
Wir schreiben den Code ja jetzt für die IDE.
Ja, eben, das ist genauso scheiße.
Genau, wir schreiben PHP-Storm-konformen Code.
Genau.
Ja, ist auch nicht besser.
Würde ich jetzt so nicht behaupten.
Naja, es hilft, Fehler zu vermeiden.
Wir sind sowieso bloß noch gefühlt einen Schritt weg von Yoda-Conditions. So, hier ist der Link.
Nein.
Yoda Conditions?
Nein.
Yoda Conditions ist schlecht von der Idee.
Wenn du zuerst sagst, if false equals irgendwas.
Ach so.
If broken is my car.
Ja, ich finde das eigentlich halt, if broken my car is. Also eine richtige Yoda Condition wäre eigentlich false $foo equals. So, das wäre dann die richtige Yoda Condition.
Da kannst du mal das durchlesen, was die da alle dazu gesagt haben. Das war sehr interessant. Aufschlussreich. Hat man einfach gemerkt, dass die Leute sich auch schwer tun. Und ich meine, PSR ist ja immer noch ein relativ offener Standard. Und wenn du jetzt zum Beispiel in PHP-Storm ihm sagst, er soll dir die Sachen so formatieren, wie es nach PSR gut wäre, dann bricht er dir wirklich jeden Kack um. Also das ist grauenhaft. So kann man nicht arbeiten.
Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also, wenn man mit altem Code vor allem arbeitet und dann die Autoformatierung drüber laufen lässt, dann eieiei.
Ups, nee, irgendwo geht der auch wieder zu. Also, das ergibt bestimmt noch schlechtere Beispiele, noch schlimmere Beispiele, aber ich finde, das ist schon ein schlimmes Beispiel.
Du meinst, weil das mandatory ist, umzubrechen.
Ja, so macht das PHP-Storm.
Ja, ja.
Wo seid ihr denn gerade?
Weil der keinen Counter drin hat, so von wegen, wenn es nur zwei sind, also sprich, wenn es theoretisch oben noch sauber hinpassen würde, lass es oben.
Ja.
Wobei natürlich so ist ein Vorteil, dass du ganz schnell mit Lined-Application arbeiten kannst.
Ja.
Wobei hier meiner Meinung nach hier ein Komma fehlt.
Das ist auch so eine Geschichte. Eigentlich fehlt es da nicht.
Nee, es fehlt nicht theoretisch, aber wenn du jetzt hier mit Lined Application arbeiten würdest, so wie ich es eigentlich hauptsächlich mache, dann hast du ganz schnell einen Parse-Error. Deswegen habe ich mir angewöhnt, das so zu machen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ob das mandatory ist laut PSR oder ähnliches.
Nein, ist es nicht. Das bleibt ganz dir überlassen. Aber ganz ehrlich, wer das macht, der nimmt auch Yoda Conditions, weil das sind genau dieselbe Art von Fehler, die du da vermeidest.
Nein.
Doch.
Nein.
So kriege ich,
krieg ich einen Parse-Error.
Ach, ich immer mit meinem Enter drücken.
So, na, lass mal drin, sonst macht der Kommentar keinen Sinn mehr.
Ja, Moment, du kannst es natürlich. So.
Ja, genau. Und von solchen Leuten sitzen bei PHP 25 und die versuchen dann, sich einig zu werden.
Ja. Mein Glück, ja, dass wir bislang nur zwei waren, Tristan und ich.
Die ja, versuchen
sich alle auch schon einig.
Die stimmen einfach ab.
Ich bin übrigens den Yoda Conditions auch nicht mehr so abgeneigt nach der letzten Twitter-Umfrage.
Mhm.
Dann muss ich mich schon wieder ändern.
Also ich bin mir da abgeneigt. Ganz arg.
Ach, ihr müsst mal flexibel sein.
Nee.
Also es kommt drauf an, wie lang meine Condition ist. Also ich habe den Yoda-Schreibstil auch manchmal verwende ich ihn, wenn es bei mir lang wird. Also wenn das, was dann rechts von dem Gleichheitszeichen ist, irgendwie Methodenaufruf mit drei Argumenten oder sowas noch ist. Weil man dann halt schneller sehen kann, vor allem, worum geht es eigentlich. Aha, es ist hier ein Nullvergleich, ein Falsvergleich, ein Truevergleich, irgendwas Vergleich. Und es geht nicht direkt um den Methodenaufruf. Hm? Bei sowas verwende ich das dann.
Moment mal, wieso Methodenaufruf?
Aber du verwendest mein Beispiel, wenn du willst. Ja, egal.
Du verwendest den Yoda-Vergleich ja nur bei Null, False oder True.
Ja.
Und nicht bei Leerstring gleich irgendwas.
Nee. Da würde es dir ja auch gar nichts bringen.
Eben.
Doch, natürlich, würde es genau dasselbe bringen.
Ja, die Yoda-Conditions sind ja nicht wegen der Lesbarkeit entstanden.
Die sind wegen das sind Accidental
Assignments. Ich weiß, eben. Aber ja, genau. Leerstring gleich irgendwas würde ja auch nicht gehen.
Ja, doch. Aber da wir theoretisch sowieso gefühlt 98% einen Triple-Operator haben sollten.
Ja genau. Mhm.
Ist es eigentlich, ja.
In der Theorie.
Na, eigentlich auch in der Praxis.
Ich hab mich letztens mit Doctrine beschäftigt.
Ja.
Und dann hatte ich einen Count oder eine Zahl erwartet aus dem MySQL, aus dem Doctrine Deball Result. Und das mit einem Dreifachvergleich mit einer Null gemacht, weil eine Count-Anzahl Null und der liefert aber dummerweise einen String mit einer Null drin. Von wegen.
Ja, das musst du aber wissen.
Ja, ich habe es dann geändert, aber ich meine, eben, Direktvergleich funktioniert nun mal nicht.
Wenn, es geht auch mit leerem String.
Das würde einen Fehler werfen, oder?
Ja, genau, wenn ich so mache, dann kriege ich auch eine...
Eben, deswegen sage ich, aber da schreibst du es ja nicht so.
Wo schreibst
du
gerade?
Das müsstest du dann auch mal in
Zeile 33.
Okay.
Das würde also auch funktionieren. Da müsste man eigentlich dann auch den nehmen.
Ja, du müsstest den leeren String gleich Strlen oder so machen. Nee, Quatsch, Strlen. Das finde ich böse. Also.
Ja, aber das ist der Sinn von Yoda Conditions. Einen anderen Grund gibt es ja nicht.
Genau.
I know.
Vielleicht sollten wir auch einfach, weil wir eh gerade über Standards reden. Ich meine, wir schreiben ja jetzt hier in Contao 4 Symfony Bundles und wir schreiben noch alten Contao Code und die Symfony Leute, die nutzen, wir können ja einfach deren Coding Style auch adaptieren und die nutzen halt PSR 2 mit Yoda Conditions. Dann haben wir das halt auch.
Die haben aber noch mehr.
Was haben die noch?
Naja, der geht weiter.
In ihrem Dokument, da gibt ein Coding Standard. Und im Prinzip steht PSR 2 und dann noch ein paar Beispiele. Yoda Conditions stehen ja in PSR auch nicht drin.
Nee, stimmt. Stehen
sie aber die stehen, die stehen auch bei Ihnen nicht fix definiert, aber im Beispielcode sind sie drin. Und noch irgendwas ist da. Ich glaube, da geht es auch um Symfony-Strukturierung oder sowas. Das Interface ist immer mit Interface enden und Abstract und das andere immer mit Abstract beginnen. Traits. Nee, Trait beendet, glaube ich, mit Trait und Abstract beginnt oder so.
Ja gut, wobei Traits sind jetzt ja wieder eine andere Geschichte.
Ob wir haben ja noch PHP 5.4 mit Contao 4.
Ja, aber ob wir jetzt dann gleich auch noch Traits mit reinnehmen wollen? Ich meine, ich wäre jetzt nicht dagegen, aber...
Also nee, ich sag nur, dass Symfony sagt, Interface und Trait muss mit Interface und Trait enden.
Nee, das ist was anderes, Tristan. Das ist der Coding-Style-Fixer.
Ja, du brauchst den Coding Style.
Die Standards habe ich dir gerade den Link geschickt und da ist überhaupt keine Abweichung zu PSR in irgendeiner Form.
Kann auch nicht sein, weil der Coding Standards Fixer nämlich über den Dings drüber läuft, über den Symfony Code.
Er geht nicht weiter. Wo siehst du denn, dass es weitergeht?
Also ich wüsste es jetzt auch nicht. Und ich habe mir den Coding-Style vor einiger Zeit mal durchgelesen. Also der ändert sich nicht vom PSR 1 und 2.
Also er war doch mal strikter noch. Er hat genau dieselben Regeln verwendet, aber haut noch mal 4 oder 5 drauf. Wie zum Beispiel eben Yoda und so weiter.
Dann zeigen wir mal,
also,
was das
steht.
Ja, das lese ich mal den dritten Absatz.
Yoda steht nicht drin, explizit, nur im Beispiel. Aber eben das mit Suffix with Interface.
Ja gut, das, sind aber, das ist aber nicht der Coding-Standard, sondern das sind die Conventions. Das ist wieder was anderes. Da gibt es eine eigene Seite dazu.
Naming Conventions hier. Steht. Ne, das steht auf der Seite, die du gepostet hast. Steht das auch drauf, ja.
Aber Conventions und Coding-Style ist ja nicht dasselbe.
Use bool instead of boolean für Docblocks, für Type-Hinting.
Ich glaube, die haben in ihren PSRs noch gar nichts dazu geschrieben, ne? Also zu Interface und Abstract und sowas, also zu den Namings.
Es steht bei Symfony
auch, wie die Services... Es wird kein PSR dazu geben. Weil die PSRs sind nicht für Conventions gedacht. Verstehst du?
Aber könnte man aber machen. Ich meine, da gibt es ja sogar ein PR für.
Ja, aber was hätte das für einen Sinn? Man kann ja jetzt nicht sagen, alles muss hinten Interface haben. Könnte man schon sagen, aber das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass das die Projekte dann auch so umsetzen. Da gab es ja auch schon Diskussionen dazu und da waren die Leute
ja
nicht so angetan.
Ja, dann gibt es da auch noch Unterschiede zwischen den Java-Konventionen und den Non-Java-Konventionen. Bei Java oder auch bei C++ hat sich irgendwie eingebürgert, dass Interfaces mit I geprefixt werden.
Bei Apple auch.
Ja, wahrscheinlich, weil Objective-C von C++ abgeleitet ist.
Bei Apple werden ja auch die Produkte mit I geprefixt.
Ach so. Sorry, den habe ich jetzt gerade.
Ja, auch weil das Boca-Framework auf Java basiert. Also Java und Objective-T ist ja beides, oder war.
Ich habe noch eine andere Frage. Es geht ja wahrscheinlich jetzt bei der ganzen Diskussion nicht nur um den Coding-Style, oder? Weil sonst wären wir ja jetzt fertig in 5 Minuten.
Jein. Wir haben die Diskussion, ob wir jetzt die Abstimmung, dass die CCA jetzt empfiehlt, PSR 1 und PSR 2 zu benutzen, die haben wir noch nicht gemacht. Die könnten wir jetzt machen, dann würde ich wahrscheinlich das Ergebnis aber ziemlich deutlich sehen. Wobei ich gerade sehe, dass es jetzt 2 Ablehnungen gibt. Stefan, streng deinen Kopf an. Du musst dem Chris nicht immer hinterherlaufen.
Tut er doch nicht.
Ach nein?
Nö. Warum sollte er? Symfony hat übrigens auch wirklich eine Erweiterung gemacht, weil Structure ist keine Convention. Also wenn ihr euch das da so durchguckt.
Und
dass Class Properties before Methods deklariert werden müssen, ist in PSR 2 zum Beispiel jetzt nicht drin.
Ja, und ich finde auch, dass das eigentlich unter Convention gehört und nicht unter Coding Standards, aber die haben es nun mal so will
klassifiziert. Aber es ist definitiv eine strukturelle Geschichte.
Es ist eine Convention.
Na gut, somit kannst du aber sagen, dass ein Coding Standard eine Convention ist. Sorry.
Nein.
Doch. Worüber redet ihr gerade? Ich habe den Fokus verloren.
Das kann ich schon sagen, da hast du recht. Aber man muss halt wissen, wo man die Grenze zieht.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel sage, es kommen um die Operatoren kommen Leerzeichen, dann gehört das zum Coding Standard. Aber wenn ich jetzt sage, wir müssen alle Interfaces mit Interface suffixen, dann ist das eine Convention.
Und wenn ich sage, du musst Blöcke so haben, dass du zuerst oben die Properties hast, dann alle Methoden hast?
Ich sag's anders. Der Coding Standard, wenn du dich da nicht dran hältst, dann funktioniert der Code trotzdem. Wenn du dich aber an die Convention nicht hältst, dann funktioniert es unter Umständen nicht mehr. Weil wenn du dein Interface nicht mit Interface oder dein Controller nicht mit Controller suffixst, dann erkennt den Symfony irgendwann nicht mehr, weil es eben eine Convention ist.
Ja, gut,
aber wenn ich jetzt meine Leerzeichen um die Ist-Gleichzeichen weglasse, dann habe ich zwar gegen den Coding-Standard verstoßen, aber mein Programm funktioniert trotzdem noch.
Genau, und wenn du aber jetzt die Class Properties nicht vor den Methoden deklarierst, funktioniert dein Code doch immer noch, weil das protected $foo, wenn das ganz oben in der Klasse drin steht und dann unten getFoo, also der Setter und Getter, unten ist, oder wenn du das umdrehst, dann funktioniert der Code auch trotzdem noch.
Mhm, hast du verdammt recht.
Also somit ist es doch wieder Coding Standard. Und davon rede ich doch gerade. Und keine Convention.
Ja, die Grenze ist fließend.
Ja.
Leo hat ja auch gesagt, dass wenn du gegen die Convention verstößt, es gegebenenfalls nicht mehr funktioniert. Er hat nicht gesagt, dass es dann garantiert nicht mehr funktioniert. Du kannst das mit den mit dem Controller beispielsweise, dass dein Controller auf Controller enden müssen, das kannst du in deinem Bundle zum Beispiel überschreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst die auch Action-Händler nennen.
Ja, ich weiß.
Das ist ja nur eine Standardkonvention. Das heißt ja auch nicht, wenn du dagegen verstößt, dass dein Programm dann nicht funktioniert.
Mir ging es doch jetzt nur darum, dass der Checker hier weitergeht, also der Coding-Style von Symfony weitergeht als der PSR2. Weil der deklariert ja dann auch, die Public-Methoden müssen zuerst sein, dann die Protected und dann ganz zum Schluss die Privates und so weiter. Also der regelt auch noch die Reihenfolge, die per automatisiertem Style-Checker dann auch wieder angemeckert werden würden.
Du meinst den Standards-Fixer jetzt?
Nein, oder? Nicht den Fixer, sondern den Checker. Die haben da auch einen Check-Style dafür.
Ja.
Also der ist, glaube ich, sogar inzwischen in Upstream drin, wenn ich mich richtig erinnere.
Wo denn?
Der Fixer baut um. PHPCS, muss ich erst gucken. Ob der jetzt wirklich drin ist. Nicht, dass ich da was Falsches sage. Auf jeden Fall habe ich ihn...
Ja, der ist drin.
Wenn du den übrigens verwenden willst, den PSR Coding Style Fixer, dann nimm meine geforkte Version. Ich habe da schon ein bisschen was erweitert, damit mein Contao da besser klarkommt.
Na, den Fixer werde ich nicht brauchen. Ich brauche nur den Standard... Checker, und da ist... Also ich sehe ihn jetzt nicht, Tristan.
Also ich weiß, dass ich ihn bei mir nicht separat installieren muss. Er ist bei mir mitgekommen.
Da ist nur PSR2 drin, aber nicht Symfony.
Aber das ist ja der normale Code-Sniffer.
Ja, genau. Um den geht's ja.
Du hast mir doch gerade was erzählt, ja. Symfony.
Ja genau, den Symfony Standard ist da allerdings noch nicht in Upstream drin.
Welchen Symfony Standard? Symfony hat nach der Veröffentlichung von PSR2 seinen eigenen Standard weggeschmissen.
Ja, eben.
Da gab es sogar einen Blogbeitrag zu. Da ist alles obsolet erklärt worden.
Ich meinte, dass da der dahingehend aktualisiert gewesen worden wäre, von wegen, dass die Reihenfolge der Methoden und sowas überprüft wird, die in PSR2 nicht drinstehen.
Ich glaube, da vertust du dich.
Ja, das mag sein.
Was diskutieren wir eigentlich
noch? Ich muss jetzt auch nochmal fragen. Also es geht nicht nur um den Coding-Style, oder? Jetzt beim Standards-Call. Es geht auch darum, wie strukturiere ich meinen Bundle oder meine Extension? Oder geht's nur um Coding Style?
In erster Linie mal Coding Style und dann wie immer weitergehend. Weißt du, wir können ja die Best Habits allgemein. Also es geht allgemein um Standards. Von wegen wie Best Practice Entwicklung und Code Style und.
Also ja. Das Thema, wie strukturiere ich meine Extension, mein Repository, whatever. Falls wir irgendwie noch Zeit haben, kann man darüber auch reden, aber das würde dann ein zweites Proposal wahrscheinlich werden.
Was man aber gerne auch interaktiv erarbeiten kann.
Ja.
Ich würde das gerne im Zuge von Symfony tun.
Ja,
und nicht jetzt für...
Genau.
Von daher. Das
habe ich mir auch gerade gedacht. Das Problem ist halt, wir können jetzt schon was beschließen, nur es ändert sich halt dann alles irgendwie mit Contao 4 wieder.
Also wir sollten, wenn wir heute zu einem Ergebnis kommen, was ich hoffe, sollten wir natürlich berücksichtigen, dass Contao 4 kommt. Also wir sollten es so auslegen, dass es dann quasi eher mit Contao 4 kommt, mit in Anführungszeichen. Oder in Contao 4 mandatory ist, ja. Weil letztlich müssen wir auch sehen, Contaro 4 wird wahrscheinlich kommen, bevor der Großteil der Extensions darauf umgestellt hat. Das wird bei uns auch nicht anders sein. Also ich setze mich nicht morgen hin und schreibe plötzlich alle Extensions um vom Code-Style.
Nee, also ich habe ja ein Feature-Branch, da habe ich mal damit rumexperimentiert. Den poste ich eben auch noch, weil ich da eben auch geschrieben habe, in welchen Schritten man am besten den CS-Fixer applied, damit man die Änderungen nachvollziehen kann. Ja? Aber das ist brutal Arbeit. Also
wie? Du hast erst eine Änderung gemacht, dann die zweite oder was? Das war dein Experiment-Branch da, den du gebaut hattest.
Hier ist der. Warte, ich schicke dir den Link.
Naja, ich habe den letzten Mal irgendwann gesehen vor ein paar Monaten.
Hier. Ich habe eben, das Problem ist halt, wenn du umstellst, ja, mit allen Fixers gleichzeitig in einem großen Schritt, dann kannst du die Änderungen ja nicht nachvollziehen.
Ja, klar.
Er macht dir ja die Tabs zu Spaces und dann sind alle Zeilen im Diff grün.
Mhm.
Ja. Oder rot.
Ja.
So, deswegen habe ich das eben in mehreren Einzelschritten gemacht und dann habe ich am Schluss sogar nochmal PHP Storm drüber laufen lassen, wobei da habe ich extra dazu geschrieben, needs careful revision, weil der macht, der macht mal richtig Sachen.
Huch.
Aber das hat schon lange gedauert. Also, bis das, und das ist jetzt, glaube ich, nur Library gewesen. Also da sitzt man schon eine Woche dran für so ein Projekt wie Contaro.
In welchem Repo ist das?
Ich habe den Link reingepostet in Text.
Welchem Repo ist das?
Contaro Core und der Feature Branch heißt PSR2.
Ja, Tristan, dann sitzen wir wohl zwei Wochen dran am DCG, ne?
Ja, Moment. Ich habe den DCG-Table ja gar nicht versucht. Wahrscheinlich braucht der allein eine Woche.
Ja, den gibt's ja bei uns nicht.
Ja, aber der ist ja vergleichbar wahrscheinlich vom Aufwand her.
Nicht mal im Ansatz.
Aufgrund der Komplexität der einen Datei wahrscheinlich schon.
Denke ich auch.
Das Hauptproblem, ja, aber nur weil du halt Inline-HTML drin hast, das wird richtig lustig dann.
Das Hauptproblem, was ich halt auch hatte bei dieser Umstellung von PSR2, ist eben auch diese Kommentargeschichte mit dem if-else, ne? Weil ich habe es genauso gemacht wie ihr auch immer und ich habe über den else-Zweig geschrieben, was da drin ist, damit, wenn ich den Block zumache in der Code-Folding-Geschichte, damit ich noch weiß, was der Block macht.
Ja, genau, also, was ja eigentlich sinnvoll ist. Aber,
ist total sinnvoll.
Anscheinend dann nicht erlaubt. Sinnvolle Sachen sind nicht erlaubt.
Ja.
Genauso wie Tab-Indention sehe ich als voll sinnvoll an.
Ja, da tue ich mich auch teilweise schwer.
Teilweise?
Ich tue mich vor allem natürlich schwer, weil ich habe ja, ich habe Contaro 4 ja in einem großen PHP-Storm-Projekt und ich muss mich ja immer entscheiden. Ich schreibe ja die Symfony-Sachen nach PSR und die Contaro-Sachen noch nach der alten. Das heißt, ich habe Dateien, in denen muss er Tabs machen und den anderen Spaces und das macht PHP Storm nicht, deswegen muss ich es immer kontrollieren.
Ja, kenne ich, das ist also, ekelhaft.
Das ist schon viel Arbeit, da so eine Umstellung, deswegen bin ich jetzt auch dazu übergegangen, halt die neuen Sachen, die wir machen, alles was jetzt Symfony Bundled sind und so, die mache ich alle nach PSR und die Legacy-Sachen, aber die Contaro-Sachen, die bleiben erstmal noch so, wie sie sind.
Na doch, doch, das ist definitiv Legacy in Anführungsstrichen.
Ja, das ganze System ist ja nicht Legacy. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also die Probleme gehen ja weiter. Wenn du jetzt, mal angenommen, ich würde für die 3.4 auf PSR2 umstellen, dann habe ich ja auch jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Backport mache oder irgendwas upstream merge, habe ich dann auch wieder den Spaß. Also
darfst du wieder zurückändern.
Ja. Das ist alles mit Vorsicht zu genießen.
Nee, ich weiß, ich sehe das Problem genauso.
Deswegen, also ich selbst, der Fabien war ja damals auch noch in der FIC-Gruppe, als die ganzen Standards da verabschiedet wurden und da waren sich alle auch einig, dass vermutlich die bestehenden Projekte da nicht drauf umstellen können in absehbarer Zeit oder mal eben so schnell. Das ist halt vor allen Dingen, die Standards sind halt vor allen Dingen für neue Sachen. Wie läuft es jetzt mit der Abstimmung? Müssen wir so lange diskutieren, bis wir einstimmig irgendwo sind?
Das wird nie werden.
Wahrscheinlich. Ich würde jetzt einfach mal sagen...
Das kann nur der Vorstand der Contao Association.
Der hat keine Entscheidungsgewalt über die CCA. Was weißt du?
Ja, ist schon klar. Ich habe ja auch nicht darüber gesprochen.
Niki, du bist ohnehin befangen in deiner Situation. Du darfst heute nicht mit abstimmen.
Stimmt. Ich habe davon sowieso gar keine Ahnung.
Du darfst gleich doppelt nicht abstimmen.
Genau.
Kurze Zwischenfrage. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn ihr PHP und HTML mischt?
Gar nicht.
Datei. Nein. Gar nicht.
Im Idealfall machst du es gar nicht.
Ja, okay.
Oder nur so weit, wie es zwingend notwendig ist. Das heißt, du schreibst nur noch if vor Konstrukte und gibst nur noch aus, aber du machst keine Logik mehr rein. Dann ist die Problematik sowieso relativ gering.
Okay.
Wie ist denn der Coding-Standard in den Templates?
Bitte was?
Der Coding-Standard in den Templates.
Ja.
Also da gibt es offiziell keinen.
Das ist jetzt so allgemein sowieso die Sache. Da kriegen wir mit PHP, mit Contao generell ein kleines Problem, weil ja eigentlich Templates kein PHP-Code enthalten dürften, theoretisch, laut Coding-Standard.
Auch Symfony unterstützt
PHP-Templates. Ja, schon. Aber die ganzen Codesniffer, die ich bislang kenne, von den anderen Standards, was war es, Peer und was weiß ich was alles, die haben dann immer so gecheckt von wegen, dass maximal ein PHP-Opening-Tag pro File sein darf. Und das muss auch ganz am Anfang sein. Und somit haben wir mit den Contao-Templates, wenn wir einen bestehenden Standard haben, ein kleines Problem. Weil das da haben wir ja zigtausende.
Ein Fehler vom Codesniffer.
Nee, das ist kein Fehler. Das ist kein Fehler, der hält sich ja an seinen Standard. Die ganzen Standards sagen das ja, only one Gedöns, also die von Codesniffer mitgeliefert werden. Den kann man rausschmeißen, das ist kein Thema.
Es gibt einfach keinen Standard für den Mixed-Fall, dass du HTML und PHP hast.
Genau, sowas gibt es nicht. Also in keinem standardisierten Projekt, sagen wir so.
Ja, du musst halt einfach für den HTML-Teil nimmst du die HTML-Standard und für den anderen den anderen.
Also es gibt im Typo 3 Checker gibt es eine Rule, die für Templates da ist. Aber die checkt eigentlich auch nur den HTML, die HTML-Syntax und ignoriert die PHP-Tags da drin.
Gibt's denn für Twig was?
Wüsste ich jetzt gerade nicht auswendig. Musst du mal gucken.
Nur weil wir... Gut, das trifft uns erst an, wenn wir es haben.
Ups, dies ist schon falsch. So. Ups. So, zwei wieder zu, Schluss. Und hier?
Ja, rein theoretisch müsstest du selbst das schließende Element noch mit einem Tab einrücken.
Ja, da hast du verdammt recht.
Aber das sieht schon und da aus. Wird das dann schon richtig fies, ja. Kenne ich die Problematik. Deshalb versuche ich ja eigentlich in HTML und PHP auch die gleiche Indention zu verwenden, damit ich dieses Problem halt nicht habe.
Aber da müsstest du ja in HTML vier Leerzeichen.
Mache ich schon immer, weil ich HTML eigentlich mit Tabs indente.
Echt?
Ja. Dann. Ich konnte mich schon früher nicht wirklich gut daran gewöhnen, dass da zwei Spaces verwendet werden.
Ach du Scheiße, da wird aber dann richtig breit da nach außen hin.
Ja, kann man aber gut lesen, wie ich finde.
Ja, es gibt dann halt auch... Es gibt dann halt auch noch so Shortcuts, wie dass du mehrere öffnende und schließende Elemente in eine Zeile packst, damit du dir dann halt eben Einrückungstiefe sparst. Das mache ich aber sowohl bei Tabs als auch bei Spaces.
Dann würde das so aussehen. Na gut, ich meine, lesbar ist es.
Letztlich ist es nur Gewohnheitssache. Ich habe vor 3 Monaten oder 4 Monaten meine IDE umgestellt. Die stellt alle Tabs mit 3 Spaces dar, anstatt mit 4. Ach, hey. Ja. Das war ganz am Anfang ein bisschen Umgewöhnung. Mittlerweile ist es überhaupt kein Problem. Und genauso ist es auch mit den 4 Spaces. Das ist vor allem bei einem vernünftigen Editor, also so vom Schreiben her, merkst du da keinen Unterschied mehr.
Ich weiß nicht, also 3 finde ich irgendwie schief.
Nö, sieht genauso eingerückt aus wie mit 4.
Ja, aber schief.
Nö, ist doch nicht schief.
Doch, subjektives Empfinden schief.
Es ist ungerade.
Ja, aber wird es dann Head und ID identisch?
Bei 2 Einrückungen ist es schon wieder gerade.
Das ist nur jedes zweite Mal ungerade, Andreas.
Ich weiß. So viel Mathematik verstehe ich.
Du kannst dich die Hälfte der Zeit immer noch wohlfühlen.
Genau.
Jetzt, wie war das mit der Abstimmung? Wir müssen Einheit
haben.
Ja.
Ja, ja. Genau.
Okay, alles klar, warte. Ich stelle eben Einheit her. Bitte sehr.
Sehr gut gemacht. Wir brauchen nicht mehr abstimmen. Es gibt keine Ablehnung, nur noch Enthaltung. Oh, jetzt stimmt keiner mehr zu. Okay, wir schmeißen PSR 1, PSR 2 weg. Nee, aber nochmal auf vorhin zurückzukommen. Christian und Stefan, vielleicht sagt ihr einfach mal, was am PSR 1 und 2 nicht passt, was euch dazu bewegt, das abzulehnen.
Also, erstmal die Space Indention. Die widerstrebt mir, und zwar massivst. Parallel dazu gerade das Comment Placing bei If Else und so weiter. Das sind so eigentlich die Kriterien, die bei mir sagen, So.
Ja gut, ich meine, die PSR-Standards sind ja auch nicht von allen, die abgestimmt haben, einstimmig angenommen worden, ne? Das waren ja auch Mehrheitsentscheidungen und man muss halt dann irgendwo muss man auch Kompromisse dann schließen und sagen, okay, ich mache das jetzt, obwohl ich es blöd finde, weil ich dann halt das so mache wie alle anderen und na, ob das wirklich je irgendwie einen großen, ob dieser Effekt, den diese Standardisierung da eigentlich haben soll, dass man irgendwie, dass der Code auf einmal austauschbar wird zwischen den Projekten, ob das überhaupt je so stattfindet, weiß ich nicht.
Wird's. Also beziehungsweise zumindest du codet in mehreren.
Ja, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal hingehen werde und sage, ich habe jetzt ein Problem für irgendwas und jetzt gehe ich und gucke bei PHP Forum, wie heißt das? PunBB? Nee, wie hieß das, was wir gehabt haben? Ist ja auch wurscht. Oder bei irgendeinem PunBB. Anderen. Ja, PunBB. Dann gehe ich jetzt dahin und die haben jetzt irgendwie die Library, die ich genau brauche. Und weil wir ja alle PSR machen, kann ich die sofort bei mir einbauen. Weiß ich nicht.
Es ist sowieso, also da hilft ja der PSR eigentlich nicht weiter, was das angeht. Weil es sind immer noch Klassen, Methoden, Funktionen. Daran ändert sich nichts, daran kann kein PSR was ändern. Jo. Und das Einzige, was vielleicht hilft, etwas zu integrieren, sind halt die Conventions. Oder was dann wirklich funktioniert, sind halt so Autoloading-Standards oder Logger-Interfaces und sowas. Das sind Sachen, die dann wirklich helfen, gewisse Komponenten 1:1 einfach nur reinsetzen, läuft. Ja. Aber die Coding-Style-Sachen wie PSR 1 und PSR 2 helfen da nicht wirklich.
Die helfen vielleicht, dass ich schneller lesen kann. wenn ich mal irgendwo in einem anderen Projekt was nachgucke und die haben das genauso formatiert, wie ich das gewohnt bin, dann komme ich da schneller klar.
Ja, und es macht auch die den Synergieeffekt etwas einfacher, weil es leichter ist, etwas beizutragen. Ich habe das bei dem bei der Facebook JavaScript API erlebt. Da habe ich mal ein PR gestellt. Die ersten 10 Kommentare haben sich darum gedreht, dass ich mich halt nicht an den Coding-Style von denen gehalten habe. Und danach durften wir dann erstmal über den Inhalt reden. Und nachdem ich dann noch 2 Sachen geändert hatte, waren nochmal 5 oder 6 Sachen wegen dem Coding-Style und danach wurde das dann erst angenommen.
Was ich auch als richtig ansehe. Das muss compliant, das mache ich ja auch schon jetzt beim DCG, da momentan halt noch zu, von Hand sage ich, hey, das passt gerade nicht, das passt gerade nicht, das passt gerade nicht. Dann sage ich bei den PRs, bitte das nochmal korrigieren, dass es zum Style passt.
Ja, beim bei dem DCG hätten wir aber im Zweifel auch noch einen Test, der da drüber laufen kann.
Ein Ziffertest. Die laufen
auch noch, genau. Die laufen ja, auch noch den zusätzlich. Gab es da bei dem Projekt nicht. Du konntest es nicht testen.
Okay.
Die haben nur ein Dokument geschrieben, wo sie festgehalten haben, wie, was, wo zu machen ist. Und daran musstest du dich halten. Und das Dokument ist milde ausgedrückt. Also, ich meine, ich behaupte nicht, dass ich der beste Englischleser bin, aber das kam mir eher wie Französisch vor, was okay. die da geschrieben haben.
Na, ich sehe halt allgemein den großen Vorteil darin, dass ein automatisches Tool drüber eiern kann, sagen kann, das passt gerade nicht und dann hast du hinterher wirklich genau immer alles aus einem Guss.
Ja, sehe ich definitiv. Genauso.
So, die Frage ist halt jetzt mit deinen 2 Einwänden, die du da hast. Ich meine, das mit
der Space. Der Stefan ist so still, der sollte sich doch eigentlich auch noch äußern.
Genau.
Ja, stimmt.
Ich mag die if-else-Konstrukte nicht mit den Brackets.
Niemand, aber.
Ja.
Also schließt du dich der Zeile 75 quasi an.
Ich denke auch mal mit der Space Indentation, da könnte man notfalls leben. Ich denke, da würde auch der Chris notfalls mitleben können. Aber mit die Fels-Geschichte ist wahrscheinlich von beiden Punkten die schwerwiegendere.
Naja, gut. Also, ich finde die Space ist einfach kacke.
Ja, aber das ist wirklich eine Gewöhnungssache. Da kann man sich wirklich dran gewöhnen.
Spaces statt Tabs?
Ja. Jo. Weil der PHP-Storm macht dir da sowieso, was du brauchst, wenn du immer mit der Tab-Taste arbeitest und mit Shift-Tab, wenn du es wieder rausziehen willst. Also
du kannst ihm sogar beibringen, dass wenn er am Anfang ist, also vorne nur Leerzeichen sind, dass bei einem Backspace er auch 4 Zeichen wegmacht. Die Option habe ich schon irgendwo gesehen.
Das ist unstrittig, dass es in PHP-Storm so ist.
Ja. Und das kannst du Vim beispielsweise auch beibringen, das kannst du eigentlich
jedem vernünftigen Editor beibringen. Ich muss es Vim dann aber erst beibringen. Ich muss es Editor XY immer erst beibringen, egal an welchem Rechner ich bin.
Du musst dem auch sagen, wie viele Tabs ein Whitespace, wie viele Whitespace ein Tab ist, von daher.
Nee, muss ich nicht, weil es ist inzwischen weltweiter Standard, dass es 4 sind.
Nein.
8 Indention macht eigentlich keiner mehr.
Doch, Debian Standard Vim.
Hä?
Der Vim Mini, der oder wie der heißt, der standardmäßig mit Debian und Ubuntu ausgeliefert wird. Und ich weiß, dass er auch in Debian ausgeliefert wird, weil ich jetzt letztens erst bei jemandem da geholfen habe, sein Debian aufzusetzen, hat 8 Zeichen für Tabs. Den musst du erst konfigurieren. Oder du installierst Vim Nox oder Vim Full. Eins von den beiden Paketen.
Ja, Vim Full halt. Aber den Vim Mini, den habe ich jetzt nirgendwo drauf gehabt. Aber da mag sein, dass es in diesem einen jetzt dann so ist, dass der abweicht. Aber ansonsten, ja.
Ansonsten machen alle 4 Spaces, ne?
Ja, das ist eigentlich inzwischen so der Standard. Früher waren es mal 8.
Siehst du, und du machst demnächst auch 4 Spaces.
Als Anzeige, ja. Ja, jetzt schon. Aber Spaces alleine ist kacke. Weil da muss ich immer erst einen Editor meiner Wahl einstellen. Und wenn du mir dann mal bitte sagst, wie ich jetzt den eingebauten Template-Editor dann umbaue.
Aber ich meine, alles, was du dir heutzutage kaufst, musst du doch irgendwie einstellen. Dein Handy musst du einstellen, dein Rechner musst du einstellen, dein Auto musst du einstellen, selbst meine Zahnbürste musste ich auf mich einstellen. Also ich meine, ist halt so.
Ja, aber wenn ich Tabs nehme, muss ich eben nichts einstellen, weil ein Tab ist ein Tab.
Und naja, das sehen beispielsweise GitHub anders. Ein Tab ist für die zwei Spaces. Und Bitbucket im Übrigen auch.
Ja, ja. Und ein Space ist halt wirklich immer ein Space.
Ja, das ist sowohl Fluch als auch Segen, Zeromax. Klar ist Tab konfigurierbar. Vorausgesetzt, du kannst es konfigurieren. Ja, oder zwei. Ja. Oder wie oder bei 16. mir aktuell drei.
Kannst auch 32 machen.
Jo, kannst du auch.
Oder eins.
Jo, habe ich auch schon probiert. Nee, waren es nicht 24?
42.
Nee, 24. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir stimmen doch einfach mal ab, wer sich mit Space Indention anfreunden kann, wer sich damit nicht anfreunden kann und wer sich dem enthält.
Kann ich vorher noch eine Frage stellen?
Ja.
Was ist denn jetzt, wenn wir, sagen wir mal, alle außer dem Chris stimmen für die Space Indentation?
Ja, dann bin ich gekniffen.
Und dann gibt die CCA eine Empfehlung raus, dass man das dann machen soll. Machst du es dann, Chris, oder sagst du dann, fuck it?
Jetzt hast du ihn auf eine Idee gebracht.
In den Regeln von CCA steht so drin.
Ja, also den CCA-Code werde ich natürlich nach den CCA-Regeln schreiben. Aber ob ich allen Code so schreiben werde und ob ich die Legacy-Sachen, also die bestehenden Projekte rüberziehe, ist dann nochmal ein ganz anderes Blatt.
Ich würde sowieso, also egal welchen Standard ihr veröffentlicht, ich würde immer sagen, Legacy-Sachen sind halt Legacy, die müssen nicht umgestellt werden.
Also das große Problem ist, dass halt da ein gutes Stück weit davon auch noch über die nächsten Jahre hinweg Contao 4 und so weiter überleben wird.
Ja, ist ja okay, aber solange du die Dateien nicht anfasst, lass sie doch einfach wie sie sind.
Na, dann kommt ein PR und dann muss ich sie theoretisch schon umgestellt haben.
Ja, aber wie gesagt, du bist dann immer am Downstream und Upstream mergen, dann bist du immer da und machst die Tabs zu Spaces und jedes Mal wirst du die Abstimmung hier verfluchen.
Also wenn du das in einem Hotfix machst, ist das eigentlich nicht so.
Wie jetzt?
Ja, wenn du das in einem Hotfix änderst, kann es ja nie geben, dass du was mergen musst in einen früheren Hotfix.
Also meinst du, ein Code-Style-Change ist ein Hotfix?
Aber nee, du kannst ja innerhalb des Hotfixes einfach Tabs to Whitespaces ändern.
Aber der kann's Hotfix nie passieren, der wird doch wieder in Master gemerged.
Ja und? Dazu passt ja auch.
Wenn ich in meinem Hotfix Tabs to Spaces mache und ich merge es dann in meinen Master, dann ist mein Master ein Twitter.
Genau. Das wollte ich gerade sagen. Dann hast du das eine File, was nach Style A vorgeht und das andere ist File B, weil du es gerade eben angefasst hast in dem Hotfix, das ist dann schon wieder Style B.
Ja, noch schlimmer. Du hast dann Zeile 100 bis 120, die du geändert hast, hast dann mit Spaces und der Rest...
Nee. Also so einen Scheiß machen wir dann ganz und gar nicht.
Ich würde jetzt sagen, White Spaces to Tabs lässt du einmal drüber laufen. Wäre das kleinste Problem.
Ja, und du kannst aber dann immer, wenn du eine Diff-Ansicht brauchst, zu irgendeinem früheren Status ist deine Diff-Ansicht.
Dann hast du Pech gehabt.
Genau, ist immer alles grün oder rot eben markiert, weil du ja eben die.
Nee, also bei Whitespaces und Tabs nicht, weil da kannst du sagen, Whitespace ignorieren. Das kann jeder anständige Diff, selbst GitHub.
Ja, aber damit ignoriere ich ja potenziell auch irgendwelche Whitespaces woanders, die ich vielleicht gern gewusst hätte. Es ist nicht so trivial.
Ein Whitespace, das wichtig ist, habe ich noch nie gesehen.
Doch.
Doch, sicher. Natürlich.
In jeder Variable zum Beispiel.
In einem Text.
Vorzugsweise auch noch bei Links oder sonst was.
Ah, da kommt es auch hin.
Ja. Oder bei Wörtern.
Dann switchst du hin und her und schaust dir die Zeile an. Ich weiß auch nicht, ja. Ich verstehe schon, was du meinst, aber...
Gut. Ja, dann switch mal schön.
Und da bist ich ändere bei Isotope dabei. Alles.
Ich stelle mal noch eine andere Frage. Ja? Was bringt es denn jetzt, wenn wir einen Standard veröffentlichen, an den wieder nur wir uns halten? Was bringt uns das?
Inwiefern wieder wie nur wir? Wie
meinst wenn wir jetzt sagen, wir finden PSR2 zwar ganz okay, aber wir haben hier folgende Abweichungen, dann sind wir ja offiziell nicht PSR2 kompatibel. was machen wir dann mit unserem Standard? Sind wir dann, wir 17 oder 18, die wir jetzt hier im Mamme sind, halten uns dann da dran und der Rest der Welt macht aber anders?
Naja, es gibt auch Drupal-Standards. Ja. Die haben auch ihr eigenes.
Und Typo 3.
Wir könnten schon Comtau-Standards haben, aber ich finde halt, wir sollten uns nicht in unser eigenes Süppchen kochen. Deswegen sind von deren Standards. Mhm. Was bei Typo 3 was anderes ist, weil die nichts mit allen anderen zu tun haben.
Soweit die haben sowieso... Die Naming-Convention von Typo 3 Neos geht mir ziemlich auf den Senkel. Da brühen die ja definitiv ihr eigenes Süppchen, was das angeht.
Ich weiß noch nicht, ob die Composer nutzen und so.
Ja, doch.
Composer nutzt Neos.
Ja.
Okay.
Nee, andersrum.
Ja, Neos nutzt Composer. Neos nutzt Composer.
Ja, der Satz war trotzdem, na egal. Der Satz war trotzdem richtig. soll ich mal, ich sag mal die Zukunft voraus, ja, so wie der Tristan das auch immer auf Twitter macht, wenn ich gerade ein neues Release getaggt habe.
Das machen wir doch alle. Nur ob sie denn auch eintritt.
Ja, und hier unten sieht es gleich so aus. Die Enthaltungen bin ich mal so frei, lasse ich weg. So. Können wir uns die Abstimmung sparen, weil so wird's aussehen. Oder? Liege ich da falsch? Hast du dich enthalten, Stefan, bei Spaces? Okay.
Ich benutze immer beides, mir ist es einerlei.
Gut. Ab jetzt dann auch nicht mehr.
Außer bei Legacy.
Ab jetzt ist alles Legacy.
Ja, anscheinend.
Deine Zukunftsversion wird gerade noch gewaltig geändert.
Ah ja, ich merke schon.
Ah! Fürsten, sehr schön, brav. Also irgendwie passt jetzt aber beim Comment Placing nicht so ganz was.
Also ich schreibe jetzt mal gerade, worum es hier geht.
Ja, mach das. Nee. Ja.
Also so wäre PSR. Genau. Und da kann dann jeder sagen, ob er dem zustimmen würde oder ob er das so...
Ja, halt.
Macht schon der Tristan, lass ihn mal.
Nein, das bin ich.
Nee, das ach, ist gerade Chris.
Ja, macht schon der Chris. Chris, lass den mal, den Chris.
So. Wobei wir natürlich jetzt auch noch ganz Legacy-mäßig auf Contau zurückgehen können und so machen.
Nee, lass das mal weg.
Aber das will keiner mehr irgendwie von euch.
Aufs Wesentliche konzentrieren. Das Problem bei diesem Wunsch ist ja auch, dass auch der gegen PSR verstößt, weil eigentlich müsstest du hier noch eine Leerzeile haben. Weil du hast ja vor den... Ah nee, musst du nicht nach PSR, sorry. Habe ich mich vertan. Nee,
muss ich nicht.
Musst du
wollt's gerade sagen.
Ja, sorry. Ein Fehler.
Der Witz an der Sache ist jetzt eigentlich, dass der Christian seinem eigenen Wunsch gerade Ablehnung mitteilt. Wieso? Also wenn ich das jetzt so von Zeile 104 nach unten durchlese.
Nein, nein, wir stimmen der PSR-Variante zu und wer bei Ablehnung schreibt, der stimmt dem Wunsch zu. Also es geht nicht um den Wunsch, wir stimmen über PSR ab. Ja, du hast recht, das ist verwirrend.
Hä? Wie jetzt? Ach so, jetzt, ja. Du hast recht.
Bei Zustimmung abstimmen oder bei Ablehnung abstimmen? Das ist jetzt aber auch verwirrend. Aber sowas von.
Nein, Mumble ist nicht down.
Wieder.
Hm?
Vielleicht wieder der alte Server.
Hä? Wieso alter Server?
Den gibt's doch gar nicht mehr. Wobei jetzt die Frage ist, habe ich den überhaupt gekillt? Egal. Auf jeden Fall.
Ja, den ich hab S, ihn der beendet. Weiß schon.
Okay. Hast auch den Angel gekillt?
An dem war Stefan.
Ja, habe ich auch.
Gut.
Hey.
Pippi.
Hast du das jetzt herausgefunden, nicht Stefan?
Hm? Welcher Stefan jetzt?
Mika hat's gekickt.
Wer hat's gekickt?
Mich hat's auf einmal aus dem Mammel gehauen. Server hat die Verbindung gekickt. Bäm, aus.
Ja, aber du warst auch im Piratenpad nicht so richtig online. Also wahrscheinlich
hat's bei dir gerade was getrennt.
Ja, da warst du nämlich annehmend.
Und jetzt bist du Gast. Als ob du auch nicht mehr eingeloggt bist. Oh, Marc auch. Alle Gäste. Komisch.
Ja, die waren vorhin schon nicht eingeloggt.
Bin ich auch Gast?
Ja.
Hä? Was ist der Kack?
Ja, ist auch egal.
Ja.
Ja, das Problem ist, wir werden mit noch einer Abstimmung die grundsätzliche Frage auch nicht lösen.
Ich weiß nicht, warum wir diskutieren, weil die Abstimmung ist ja klar.
Ja, ja, die würden gerne einig.
Also zu DDR-Zeiten hat es jetzt das nicht gegeben.
Es gibt heute noch so Kommunen von Leuten, die so selbst organisiert in Wohnwägen leben und so. Das sind Genossenschaften und die diskutieren immer alles so lange aus, bis sie Einigkeit haben. Ich glaube, da würde ich auch dran kaputt gehen, aber gibt's.
Hm.
Aber die eigentliche Frage bei der ganzen Geschichte ist ja, springen wir über unseren Schatten und halten uns an PSR2, weil wir es gut finden, dass wir eben auch PSR2 mit unterstützen, oder kochen wir unser eigenes Süppchen? Und wenn wir uns dafür entscheiden, unser eigenes Süppchen zu kochen, dann brauchen wir auch nicht weiter überlegen, weil dann ist ja eh schon klar, welche Teile von PSR2 wir anders machen würden.
Aber das ist eben die Sache. Vielleicht hat ja jemand anders hier noch andere Kritikpunkte an PSR2. Weil bislang bin ja nur exemplarisch ich jetzt quasi in die Bresche gesprungen und Tristan mit seinem Entwurf, um zu sagen, was uns an diesen Standards auf den Sack geht. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass nur weil wir diese zwei Sachen jetzt mal genannt haben, dass der Rest alles mag. Okay, alle anderen haben irgendwie Enthaltung oder was weiß ich was alles. Die wissen sowieso nicht, was sie wollen. Oder wie darf ich das verstehen? Keine Ahnung. Warum enthalten sich denn die anderen?
Das Einzige, was ich dazu sagen könnte, wäre, ist, ich finde Standards toll und bin immer dafür, Standards zu nutzen, die natürlich auch möglichst viele andere nutzen, weil es einfach nur Sinn ergibt.
Marc, sei mir da jetzt mal gerade nicht böse, aber du bist da leider derjenige, der den Standard eben gerade nicht nutzen würde, weil er ja nicht codet.
Ja,
ich weiß. Das geht ja nicht nur darum, es geht ja auch, dass Marc nutzt ja auch YAML, weil es ein Standard ist, oder?
Ja.
Marc, wir haben recht reden diesmal, ne?
Im Grunde nutze ich es halt auch, weil es ein Standard ist, der einmal entwickelt wurde, wo viele weiter mitentwickeln und dann ist gut. Genauso ist es ja mit, warum nutzen wir bald ein Framework, ein PHP-Framework, was auch viele andere nutzen, weil es halt einen gewissen Standard gibt und damit auch gewisse Sicherheiten. Aber in dem Fall wird es halt, wenn alle denselben Code schreiben, vom Aussehen her, wird es halt einfacher, den zu verstehen. Ich persönlich muss sagen, ich wäre glücklich, wenn irgendwie ein If-Else-Konstrukt öfter mal so kommentiert werden würde. Auf die eine oder andere Weise. Ja, so ungefähr.
Ja gut, das ist jetzt aber nicht geregelt.
Das ist,
weder in PSR noch in unserem. Also es gibt keinen Zwang für Kommentare.
Das,
ne?
Das dachte ich mir dann schon fast. Ich müsste mich im Grunde ja auch umgewöhnen, wenn ich das so richtig verstehe, weil ich benutze Tabs ja auch noch so, wie ich Tabs benutze und nicht als Leerstellen. Also wenn ich Tab benutze, dann ist das bei mir ein Tab und kein Leerzeichen.
Ja,
oder mehrere.
Warum würden es dann vier werden? Ne?
Ja, das ist mir wurscht, da muss ich mich halt auch umstellen. Nur im Endeffekt, wenn ihr euch da auf irgendwas einigt, das werde ich natürlich auch mitschleppen, irgendwie in meinen anderen Code, in CSS und was auch immer. Weil ich irgendwie CSS auch.
Es gibt ja dann wieder einen anderen Standard, da darfst du ja dann wieder nur zwei verwenden. Und sicher? Was weiß ich was.
Marc, da können wir dann mitreden. Also.
ist halt die Frage, wie sehr der sich unterscheiden wird. Aber die Frage ist zum Beispiel, ist ein Tab da auch immer noch ein Tab oder ist dann ein Tab auch Leerzeichen oder so? Da muss ich halt auch mal dann gucken für mich. An sich betrifft es mich insofern ja schon. Ich muss es ja lesen können irgendwie oder versuchen in Teilen.
Ich glaube auch, Tabs ist so ein wahnsinniger Aufhänger. Tabs ja, sind doch toll. Warum sind keine Tabs? Warum keine Tabs?
Es ist ein Glaubenskrieg. Einheitlich sind. Die sind nicht standardisiert. Weißt du, ein Leerzeichen ist immer ein Leerzeichen, aber ein Tab kann zwei Leerzeichen sein oder drei oder vier oder acht.
Ja, aber das ist ja die Absprache und ich sehe halt genau deswegen den Vorteil da drin, weil wenn ich jetzt nämlich, weißt du, stell dir mal vor, jetzt hätten sie gesagt, wir nehmen nicht vier, sondern acht Spaces für die Indention.
Ja.
Dann hättest du ewig viel und du würdest aber eigentlich gerne sagen, nee, ich möchte das gerne schmaler sehen. Also wollen wir nur die Tab-Width einstellen und schon passt das wieder für mich.
Richtig, weil ich kann das ja für mich selber umstellen.
Eben.
Wenn ich will,
dass wenn der Code sauber umgebrochen ist, dann ist es scheißegal, wie breit ein Tab ist, weil es von linksseitig gesehen immer die gleiche Breite ist.
Ja, du hast vollkommen recht, aber es geht ja auch nicht darum. Ich habe ja schon gesagt, der Standard bedeutet eben, dass man Sachen macht, die man selber vielleicht nicht so gut findet.
Naja.
Weil mal alle anderen es so machen. Das ist eigentlich genau konträr zu dem, wie man eigentlich Mensch sein möchte, weil man will ja individuell sein und man möchte alles auf sich zuschneiden können und Standards machen genau das Gegenteil.
Ja, aber Standards sollten sinnvoll sein und der Sinn überwiegt da. Ja, nicht gut, nur meiner Meinung nach nicht.
Es sind jetzt in allen Open Source Communities, die da an dem FIG-Projekt beteiligt sind, die haben abgestimmt und jetzt ja auch bei uns ist ja so, dass wirklich der Großteil der Leute, die stimmen dem zu, die erachten das für sinnvoll.
Ja, also der Großteil der Leute stimmt zu, PSR 2 zu nutzen, weil es sinnvoll ist, den Standard zu nutzen. Ich bin mit extra allen Dingen derselben Meinung. Ich habe immer Tabs benutzt, ich habe immer das if-else auf neuer Zeile, ich habe die Klammern nicht auf derselben Zeile gemacht, weil ich das schrecklich fand. Ja, aber man gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich an alles und es ist schlauer, dasselbe überall zu haben, als wenn ich Symphony Bundles lese, dann muss ich was anderes lesen, als wenn ich Symphony Bundles schreibe.
So, und genau das ist
der Punkt. Nur darum geht es mir.
Und ich komme ja auch, sicher aus einer anderen Coding-Ecke. Ich komme ja aus dem Java-Bereich ursprünglich und da hat man auch Sachen anders gemacht als jetzt. Aber ich finde es auch, ich habe auch Tabs benutzt immer. Trotzdem sehe ich halt den Vorteil von so einem Standard und dann zwinge ich mich halt dazu, mich umzugewöhnen. Und ich arbeite ja jetzt schon eine Zeit lang damit und so schlimm war die Umstellung nicht.
Ich kann vor allem, wenn man einen vernünftigen Editor verwendet, ist das auch gar nicht so schlimm, weil der einen wirklich gut unterstützt. Also oder unterstützen kann.
Ich habe mich sogar mit Yoda Conditions angefreundet in den letzten zwei Wochen, obwohl ich das ganz furchtbar finde.
Fang nicht damit an jetzt.
Ich finde die eigentlich immer noch nicht schlecht.
Ich habe mich schon fast davon weggewöhnt, weil Leo gesagt hat, wir wollen das in Control nicht und ich habe immer...
Ja, ich habe mich da auch mit Händen und Füßen gesträumt dagegen, weil es einfach so, es ist so unnatürlich, aber es hat natürlich irgendwo auch einen Sinn. Ja?
Oh, jetzt ist Andis Handy Akku leer.
Ja, Andi geht über den Rechner von seiner Mama. Na, das ist schwierig, alles zu erklären. Er macht TeamViewer aus Zürich auf seinen Rechner in seinem Büro und über den mumbelt er mit uns. Weil er eben dieses Ladegerät vergessen hat für seinen Laptop oder so.
Keine Ahnung. Jetzt verstehe ich, warum er so schlecht zu verstehen ist manchmal.
Ja.
Das liegt noch bei Pelle.
Das liegt daran, dass er Schweizer ist.
Also jetzt ist der Rechner im Büro in den Sleep-Mode gegangen, weil er die Maus nicht bewegt hatte, oder?
Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein.
Wieso hat er nicht gleich Mumble übers iPhone gemacht?
Er ruft Yannick an und sagt, Yannick, fahr mal kurz ins Büro.
Moment, hä? Wie meinst du jetzt, Angie? Angie und Peach meinen gerade so von wegen, was? Nur Code nur für Contao oder aber spätestens Files aus Vendor halten. Ja, Vendor wird auch nicht durchgescannt, weil Vendor ist ja nicht unser Code. Wir scannen ja nicht den kompletten Drittcode, da hättest du ja dann 10.000 Errors. Weil ja, wenn du jetzt irgendeine Bibliothek nimmst von irgendjemand, der nicht PSR.
Andi, was bist du?
Könntest du bitte aufhören, die Treppe zu zertreten? Oh, wow. Ja, nee, also Libraries aus Vendor, die fallen sowieso nicht unter den Style-Check. Jetzt krampfhaft, ja.
Andi, warte, wir helfen dir. Jetzt kannst du wieder selber dich stumm stellen. Was denn jetzt?
Hab das jetzt?
Andi? Du kannst jetzt wieder mit uns sprechen.
Nein, er ist nur
so. Ich kann, ja. Ich mute mich selber.
Ja, ja, bist jetzt die Treppe hochgelaufen.
Sonst hört die Bohrmaschine.
Jetzt fängt er schon wieder an, in der Küche zu bauen, oder was?
Nee. Gerade braucht es im im Eingang Stromschalter.
Du bohrst jetzt bloß in den Sicherungskasten, da fliegst du ja gleich wieder raus.
Ja, morgen demontiere ich den Sicherungskasten oder so.
Das ist bitte lassen, bis wir durch sind, weil sonst fliegst du gleich rückwärts mit Stromschlag in die Ecke oder so.
Ich mute mich einfach.
Ich kriege den Stromschlag nicht.
Und wir hören auch nicht mehr in die Ecke. Ein Kopf zu demontieren.
Aber kannst du, bevor du dich selber umbringst, noch den Pull-Request fertig machen?
Nee, ich habe dummerweise mein Ladegerät ja nicht dabei.
Ach so, stimmt, ja, schade.
Ich hab nur
und dann hast du gedacht, dann wechselst du jetzt den Sicherungskasten.
Mhm.
Aha.
Ja, mit 16 Ampere sollte man so ein MacBook ganz gut geladen kriegen, oder?
Ja, in 2 Nanosekunden.
Dann wir haben nur 13, aber ja.
Ihr habt nur 13?
Jupp.
Was?
Eigentlich 10.
Das aber ist auch was? Wieder kein Standard. Ja genau, da haben die Leute haben gesagt, der Standard ist 16, die Schweiz haben gesagt, wir haben 10, einigen wir uns in der Mitte.
Nee, also Moment, der Standard ist nicht 16.
16 ist auch in Deutschland kein Standard, du hast viele 8 Ampere Sicherung im Haushalt.
Wir hatten bis vor kurzem 6 Ampere hier im ganzen Haus. Jetzt haben wir 13, das ist ein leichter Unterschied.
Ja.
Das ist ungerade.
Du wolltest dich muten.
Also ein ja. Vorteil hat es ja schon, wenn man. Also ich bin jetzt bei einer Zeile 150, ja?
Hm? Andi, muten.
Zeile 150.
Komm.
Ja.
Im Pad 150. Okay. So.
Ja,
ich habe jetzt natürlich hier keinen Code, yes. Der da drin steht. Das ist ja irgendwas reinmachen, warte.
Mhm.
Wenn du jetzt hier so mehrere so Konstrukte hast, ja?
Ja.
Dann kann es dir ja mal passieren, besonders wenn der Code irgendwie länger wird, dass du nicht so ganz genau siehst, was ist if, was ist else. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel hier irgendwas rauslöschen willst, dann löschst du hier aus Versehen nur so einen Block raus, weil du denkst, das ist eine if-Klaus und machst dir quasi so den ganzen Code kaputt. Ja? Hast du verstanden, was ich gemacht habe? Soll ich es nochmal machen?
Ich verstehe nicht, was du meinst, aber ich habe gesehen, also, was du gemacht hast.
Genau, also ich habe jetzt hier so einen Code, da sind mehrere if- und if-else-Konstrukte hintereinander und die sind alle sehen jetzt alle gleich aus, so wie eben es hier ist. Und jetzt denke ich, ach, diese eine if-Geschichte muss hier raus, ne? Und dann lösche ich die, weil ich und habe aber gar nicht gesehen, dass unten eine else-Geschichte noch dranhängt und habe mir jetzt die komplette Programmlogik zerschossen. Wenn das Ganze jetzt aber so ist, ja, dann ist es unmöglich, dass ich hier mir nur diese if markiere, ohne dass ich merke, oh, da kommt ja noch eine else. Weißt du, was ich meine?
Geschickt.
Ich denke mal, dass das auch mit der Hauptgrund für diese, also die Hauptmotivation ist dafür, weil sonst wüsste ich auch nicht, was das für einen Vorteil hat.
Mhm.
Also die Sachen sehen halt dann so einfach immer gleich aus, ne? Du
kannst
übersehen, dass es hier noch ein else dazu gibt.
Naja, gut, aber den Fall habe ich eigentlich jetzt nie so, weil da ist ja meistens dann noch ein, was weiß ich was, mach mal ein dazwischen oder sowas.
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt.
Ja, gut, aber häufiger als, dass du jetzt zwei Ifs direkt hintereinander hängst.
Ja, aber gerade da ist ja die Gefahr, gerade dadurch, dass es so selten ist, ist gerade die Gefahr groß, dass dir genau das passiert.
Na gut, und wenn ich aus Versehen die obere Schweifklammer mitlösche, was auch sehr selten ist, aber durchaus mir auch schon mal passiert ist, dass ich mich da verklickt habe beim Cut, dann passt's auch wieder.
Dann kriegst du aber ja eine Parser-Warning.
Nein, krieg ich nicht. Also jetzt warte, jetzt machen wir diesen den hier mal wieder weg. So, wenn ich jetzt das quasi so lösche, Dann kriege ich keinen Parse-Error. Das ist genauso ein unwahrscheinlicher Fall, der aber bei mir auch schon vorgekommen ist. Also, ja. Weißt du, was ich gemacht habe?
Ja, ich weiß, was du gemacht hast.
Nun muss ich jetzt natürlich dieses Fu-Buzz wieder wegdenken, weil theoretisch habe ich den Code ja so gehabt. Ja. Und wenn ich jetzt einfach anstatt dem Kommentar aus Versehen mit der Schweifklammer weglösche, dann haben wir dasselbe Problem wieder. Aber gut, ich verstehe dein Argument.
Minimal auch weniger fehleranfällig.
Wir hatten jetzt eigentlich oben dieses Dollar-Test und Echo Fu reingebaut.
Dann guck mal auf die Farbe. Da wollte ich eigentlich vorhin,
die weil sind alle das, so, die sind alle so ähnlich.
Sie sind alle nicht nur ähnlich, sie tun alle genau das Gleiche.
Nein. Ich meine die Farben, deswegen habe ich gefragt.
Echt?
Ja.
Also dieses tolle, was weiß ich, was das
ja.
ist, Hautfarbe, hab eigentlich nur ich. Kirsten hat ein dunkleres. Ich glaub,
man nennt es rosa, ja. Kirstens nennt man pink. Ja. Ich merke, ihr habt keine Töchter, deswegen wisst ihr das nicht.
Jo. Ja, was haltet ihr denn von den drei Konstrukten?
Nix. Also der zweite ist ja in Ordnung, 144. Der dritte auch, der erste nicht.
Der erste ohne die Klammern geht gar nicht.
Richtig. Der zweite, naja, okay. Und der dritte,
ja,
überlese ich ganz gern.
Überlese ich ganz gern. Der zweite ist vollkommen in Ordnung.
Ja.
Am zweiten falsch.
Nee, der zweite. Wir haben es gerade vom dritten.
Ja, der dritte ist auch okay. Ist doch ganz normal.
Na, weiß ich nicht. Also ich finde die Notation so einfach ein bisschen schief, weil ich mache es ja eigentlich immer so, dass ich dann genau weiß, dass es halt wirklich noch eins drin ist. Weil jetzt stell dir mal vor, der Test ist eben nicht nur eine Variable, die so kurz ist. Da musst du nämlich rechts irgendwo das Und-Zeichen suchen.
Die dritte mag ich persönlich überhaupt nicht.
Da würde dir PSR aber keine Vorschriften machen.
Deswegen könnten wir da über PSR hinausgehen.
Da würde ich aber auch keine Vorschriften machen.
Aber ich für meinen Code schon, also für meine Projekte.
Wie soll denn die Vorschrift lauten, wenn der erste Teil größer ist als 80 Zeichen, oder wie?
Nee, ich würde das grundregelnd machen.
Geht es aktuell um If-Bedingungen, mehrzeilige?
Aber grundlegend, hey, dann müsstest du ja auch, her? Wenn du hier nur sowas Kurzes hast, dies habe ich auch so den Tab gemacht.
Ich habe mich reingeschlichen.
Sowas Kurzes lohnt sich doch überhaupt nicht. Dass doch die Zeile verschwindet.
Wieso ist sie verschwindet?
Entschuldigung. Naja, das ist halt immer so ein bisschen Diskussion, ist das wirklich eine Verschwendung, ja oder nein? Ich bin der Meinung, man kann durchaus lieber eine Zeile mehr raushauen, als eine Zeile zu wenig. Also.
Ja, denke ich auch. Und ich muss sagen, ich finde sowas hundsmiserablen Code. Da hätte ich es nämlich dann lieber entweder, dass das Ding dann so ist, dass du es 1a siehst, oder aber, dass das Ding, Moment, Copy. So ist.
Hab's mitbekommen, danke.
Aber was will ich meinen, Leo? Die grundsätzliche Frage ist ja trotzdem eine andere. Wir haben uns ja noch nicht mal, also, wir müssen uns ja erstmal über PSR 2 oder nicht unterhalten, bevor wir dann, also solche Änderungen, die kannst du ja immer, egal was du dich entscheidest, kannst du ja immer noch dazu machen. Aber die müssen erstmal grundsätzlich, musst du dich erstmal für eine Variante entscheiden.
Ja. Wohl wahr.
Also ich mag die PSR, beziehungsweise ich habe mich daran gewohnt. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die perfekt ist oder so, aber es hat das, was ich Elring mehr durchsehe. Aus meiner Sicht hat sie zu wenig Nachteile, um es nicht so zu machen.
So ähnlich sehe ich das persönlich allerdings auch. Ich habe ja auch nicht viel daran anzumeckern.
Vor allem ist natürlich bequem, dass man ja Coding-Standard-Fixes, also zum Beispiel von Fabia einen bekommt, gibt auch andere, wobei sowas, ein Command-Line-Tool, dass das macht, wenn man sich selber nicht sauber daran hält, könnte man sich ja auch anpassen. Die Frage ist nur, zu welchem Zweck dann?
Jo. Also ich will jetzt gerade noch mal was zu den If-Bedingungen sagen. Also ich finde die Notation Zeile 149 folgende absolut schrecklich und ich werde die niemals so machen.
Welche? Welche meinst du jetzt?
149 folgende. Also egal, ob mit einer Zeile Einrückung oder nicht. Ich finde diese Notation, die ist zwar kurz und schnell, aber sie ist einfach nicht leserlich, weil man einfach
du
nicht
meinst, versteht, dass es generell allgemein mit und Notation.
Allgemein diese Notation.
Okay.
Weil du musst erst die ganze Zeile lesen, um überhaupt zu verstehen, dass es sich hierbei um eine Bedingung handelt, dass das erste ja, als
da
Bedingung
stimme ich dir, da stimme ich dir
gehandelt
durchaus
wird.
Zu.
Und wenn ich vorne ein If stehen habe, dann weiß ich, okay, hier kommt eine Bedingung und kann es gegebenenfalls überspringen vom Lesefluss her. Wenn es mich nicht weiter interessiert, was in der Bedingung drinsteht.
Also bei langen Zeilen mache ich das so wie jetzt in der 160.
Da mache ich es und an Anfang.
Beziehungsweise so.
Wenn ich das mal kurz gruppiere.
Ja, ich hätte auch so
gesagt. Ja, genau so. So mache ich es.
Na, ist auch okay.
Wobei ich da theoretisch sogar noch so weit gehe, dass ich bei langen die Klammer hier runterziehe.
Genau, PSR würde auch von dir wollen, dass du das so machst.
Genau.
Jo.
Nee, jetzt haben wir unten dasselbe nochmal.
Den ersten musst du nicht nach PSR, das ist dann rein deine Entscheidung, ne?
Ja, weiß ich.
Ach, du bist es, entschuldigt, stimmt, Hautfarben bist du, sorry. Den ersten, den machst du freiwillig, den zweiten musst du nach PSR. Obwohl, nee, musst du auch nicht nach PSR. Aber es erhöht halt die Übersichtlichkeit drastisch. Wobei den ersten, den finde ich komisch. Also so wie der Dominik das oben jetzt gemacht hat mit meiner einen Änderung, die ich da vorgenommen habe, finde ich es eigentlich am sinnvollsten.
War der Änderung das Space? Weil das ist sowieso PSR, das vergesse ich immer. Das lasse ich dann vom Tool korrigieren.
Also hältst du dich von dir aus auch noch nicht dran?
Das ist auch okay. Also ich finde so wie 161 bis 65 finde ich okay.
Ja, weil wenn es nur zwei sind, dann würde ich es wahrscheinlich gar nicht umbrechen vor dem Und-Zeichen.
Aber ja klar, wenn es so wenig ist. Also wir gehen jetzt davon aus, dass es deutlich mehr sind.
Ja.
Du kannst ja auch jetzt nochmal dir dazu denken.
Die Frage ist aber eigentlich vor allem, je nachdem, wofür man sich jetzt entscheidet, eigentlich beschreibt PSR den ersten Fall in Zeile 161, 162 gar nicht explizit, weil es sich nämlich auf Methodenaufrufe und nicht auf Kontrollstrukturargumente definiert,
der PSR 2.
Moment.
Aber ja, so wie du das jetzt geschrieben hast, würde ich es nie schreiben in 163 und so weiter. Da würde ich entweder zwei verschachtelte Ifs draus machen oder... Warte, ich schreibe es dir mal hier rein. Ich kopiere es mal.
Ja.
Das finde ich ganz furchtbar so. Das ist so total unleserlich. Also entweder
das
machst du es dann so... Ja, ich gehe mal davon aus, die sind kurz, ja? Die könnte man jetzt theoretisch umbrechen, wenn du willst.
Dann kriegst du aber ein Problem, falls du ein Echo unten drunter machst.
Ja, warte. Ist noch nicht fertig.
So. Ein Els unten runter, Entschuldigung.
Ja, genau. Ja, wenn du dabei. Den Fall hast, den kannst du natürlich auch geben. Dann würde ich vielleicht irgendwie sowas machen. Und dann würde ich unten machen. Ups.
Ja, Zwischenassign ist nicht zwingend performanter, aber oft leserlicher, das ist so.
In der Regel ist es sogar von der Performance relativ egal, weil selbst die Auswertung von dem If, also beispielsweise das, was in der 180 passiert intern, wird das Ergebnis nochmal in einen internen Speicher geschrieben. Und ob dieser interne Speicher jetzt noch einen variablen Namen bekommt oder nicht, ist auf die Menge betrachtet relativ.
Jein. Kann aber Codeflow ändern, wenn jetzt die $Tests keine Variablen sind, sondern Method Calls.
Vollkommen richtig.
Ja. Weil dann wird nämlich nach Test 1 schon abgebrochen.
Das ist richtig.
Und da muss man natürlich explizit aufpassen. Und deswegen ist es, ja.
Das ist situationsbedingt.
Ja, genau.
Aber wenn ich den PSR2 jetzt streng auslege, das heißt, die Art und Weise, wie Methodenaufrufe oder viele Parameter von Methodenaufrufen umgebrochen werden, wäre Zeile 185 bis 189 eigentlich die einzige PSR2-konforme Variante. Also abgesehen von 178, 79, die wäre auch PSR2-konform. Aber die Variante 161 bis 165, die wäre ganz und gar nicht PSR2-konform.
Kannst du es mal bitte einfach als Method Call mal unten reinhauen, bitte?
Warum wäre die nicht konform?
Weil ich nicht weiß, was du meinst.
Warte, ich hatte es gerade.
Doch, die wäre schon konform.
Wenn er dir im PSR2, ich habe den Link gerade gepostet, Method and Function Calls anschaust, da wird genau definiert, dass mehrere Argumente, deshalb sage ich, wenn ich ihn jetzt streng auslegen würde, weil der Witz ist, dass es keine Definition für Kontrollstrukturen gibt, für die Argumente in Kontrollstrukturen. Es gibt keine Definition, er lässt dir dort eigentlich komplett freie Hand. Deshalb sage ich ganz explizit, wenn ich ihn streng auslegen würde, dann müsste das erste Argument bereits in einer neuen Zeile beginnen.
Nee, wieso? Er lässt dir ja da alle Freiheiten.
Ja, ich sage ja, es ist nicht explizit definiert, aber wenn man es streng auslegen würde und das darauf anwenden würde, wäre dem so. Ich sag ja nur unter der Bedingung. Und da es bei Methodenaufrufen, also da ich das bei Methodenaufrufen so mache, habe ich mir halt auch irgendwann angewöhnt, es bei den If-Konstrukten so zu machen. Was dann auch noch den Vorteil hat, wenn ich das hier unten jetzt mal abändere, wenn du dir jetzt mal Zeile 187 bis 205 anschaust, da wird sehr schnell klar, warum das einheitliche Verhalten, das erste Argument im if-Block immer auf die nächste Zeile zu setzen, warum das eigentlich Sinn macht. Wenn du nämlich in einem else-if-Zweig bist, dann müsstest du es entweder auch in die erste Zeile setzen, damit du es einheitlich auf einer Linie hast, oder du machst es nicht, das heißt, du startest direkt hinter der offenen Klammer, dann ist es aber ziemlich weit rechts im Verhältnis zu den folgenden Argumenten.
Ja, weil du ja auch die else-if schon gar nicht PSR-konform setzt, da darf nämlich schon gar kein Leerzeichen dazwischen
sein. Genau.
Ja, egal, ob das eine Leerzeichen dazwischen ist oder nicht.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Ich meine, es ist wirklich, bei den if-Leerzeichen, Klammer auf, es sind halt gerade perfekt 4 Zeichen. Das heißt, man hat dort tatsächlich irgendwie Platz verschwendet, weil es würde ja nicht das erste Argument nach rechts rausrücken. Ich habe es ganz am Anfang auch so gemacht wie in Zeile 198, nur dass ich dann halt bei Zeile 202 tatsächlich dann eine neue Zeile angefangen habe und nicht hinter der Klammer weitergemacht habe. Und irgendwann habe ich dann aber der Einheitlichkeit halt auf das Schema Zeile 187, 188 gewechselt. Das war dann irgendwann einfach nur noch, damit es einheitlich ist.
Du redest jetzt aber davon nur von relativ langen Konstrukten oder allgemein.
Ja, also wenn es jetzt so kurz ist wie mit Test 1 und Test 2, dann ist es natürlich eine Zeile bei mir.
Okay, okay. Also du meinst, wenn das 120 sprengt?
Ja.
127?
Was?
Ja. Das war abgehakt.
Ja.
Niemand?
Niemand?
Was ich glaube, er meinte 187.
Ja, gut, hört ihr mich immer noch schlecht?
Jetzt ist es besser.
Ja,
eben. Gerade hören wir dich.
187 bis 190 würde sich auch treffen mit das, was ich gerade in der Zeile 225 gemacht habe, weil da kann ja das Problem auch auftauchen. In einem ganz anderen Konstrukt wäre dann aber vom Aufbau her dasselbe.
Ja. Ja, das ist das, was ich gerade meinte. PSR 2 beschreibt die Argumente für Methodendeklarationen und Methodenaufrufe, aber halt nicht für Kontrollstrukturen, wie die anzuordnen sind. Und wenn man es dort sagt, man macht es der Einheitlichkeit gleich, dann würde man es halt genauso machen wie bei Methodenaufrufen.
Mhm.
Die Frage ist natürlich, macht man dann das und oder das oder macht man das hinten in die Zeile davor oder vorne in die Zeile danach?
Wenn, dann machst du das. Wo bist du jetzt, in welcher Zeile?
Gerade in gar keiner.
189.
Du meinst, dass man jetzt das und noch in die 188 packt?
Ja.
Nee, natürlich nicht.
Natürlich auch nicht.
Wieso nicht?
Ja, weil du es dann jagen musst.
Genau.
Stell dir mal vor, das wäre jetzt hier ein...
Genau, ja, genau so.
So, und stell dir mal noch länger vor. Da muss ich jetzt mit den Augen ganz nach rechts rüber zu gucken, um zu wissen, wie ist Test 2 verknüpft.
Ja, aber sind wir ehrlich, das musst du sowieso, weil das kann ja noch viel komplexer sein. Das heißt, da drin kann noch mehr passieren, was
Ja, aber das ist ja dann wieder indented. Warte mal, wo ist denn der Block? Den hatte ich doch eben. Der ist zerstört? Ne, da oben ist er doch. 163.
Problem ist nur, wenn du das die ganze Zeit einrückst, ja, dann hast du mit 80 Zeichen ziemlich schnell Problem mit Variablennamen dann unter Umständen.
Nee, hast du eigentlich nicht so wirklich. Das, wenn du das jetzt allerdings so machst, dass du dann zigtausend Verschachtelungen hast, hast du allgemein innerhalb von sehr kurzer Zeit das Problem, dass deine Cyclomatic einfach explodiert und du sowieso refactoren musst.
Dann wären wir dann irgendwann wieder beim Zwischenassign.
Jein. Weil der ja auch die diplomatische Kennzahl hochtreibt dann. Wer baut denn da gerade da unten rum?
Das dunkelblaue ist von mir.
Ah, okay.
Aber du müsstest es dann sowieso, um deine zyklomantische Komplexität runterzuhauen, müsstest du sowieso hergehen und dann das Ganze in eine Funktion verpacken Methode.
Ja, genau.
Also.
Ja, ja,
das habe ich ja auch eingangs dann gesagt bei der Diskussion, die wir dann hatten in der PHP-Fig-Gruppe. Da gehen halt auch viele einfach davon aus, oder viele haben dann einfach so argumentiert, dass du eigentlich in der If-Else du solltest eigentlich auch nur irgendwelche Werte oder kleine Bedingungen auswerten. Ja? Und wenn du irgendwelche großen, komplexen Bedingungen hast, dann solltest du eigentlich refactoren. So ist da die Argumentation. Also
Sind
es mit so ganz vielen Variablen und nochmal einer verschachtelten Oder-Geschichte, das solltest du eigentlich schon gar nicht in der
Das ist ja auch sehr konstruiert gewesen gerade. Das war einfach nur mal, dass wir das haben. Allerdings kann es dir durchaus vorkommen, dass du halt mal einen Unterbedingungsteil noch hast.
Ja.
Ja, aber du kannst den halt auch, wenn du es richtig machst, kannst du den halt auch runterbrechen oder mit zusätzlichen Testfunktionen dann halt irgendwo auslagern, dass deine If-Bedingung selbst leichter lesbar ist. Dass du bei komplexeren Sachen, was weiß ich, du musst
drei Dinge verunten und dann hast du noch irgendwie in zwei der Elemente oder Dinger drin. Sowas kann halt immer vorkommen und sowas ist auch schwierig in eine Funktion einfach auszulagern. Aber
es sei denn, du machst eine Funktion, die drei Parameter hat und innen drin nichts anderes als die Dinge verbinden mit und oder und dann Return Value wieder rausliefert, was aber total blödsinnig ist.
Eine Funktion ist meistens
nicht unbedingt immer
blödsinniger. Arbeiten kannst.
Das ist nicht zwangsläufig blödsinnig. Sowas kannst du in Ruby beispielsweise machen. Und das führt sogar dazu, dass du teilweise sehr gut leserlichen Code hast.
Ja, vor allen Dingen, du kannst ja in PHP auch Closures verwenden. Du musst ja nicht immer eigene Funktionen dann extra deklarieren.
Ja gut, aber wir bauen jetzt da bitte jetzt keine Closure rein.
Ja, aber nee, aber doch. Im Prinzip kannst du ja, der Vorteil an Closures ist halt, du kannst mit Return arbeiten. Dadurch wird sehr viel, sehr, sehr viel besser lesbar.
Ja, aber du willst mir jetzt nicht erklären, dass...
Wenn ich eine Bedingung habe, die komplex genug ist, warum nicht? In welcher Zeile schreibst du gerade?
Ich glaube 174, oder? Ja.
Unten schreibt auch irgendeiner.
Ja, da habe ich gerade zugeguckt. Das ist der Dominik.
Du musst den Fall gar nicht so konstruieren, ich weiß schon, was du meinst.
Ja, ja, aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass das hier...
Unter Umständen, das kommt ganz drauf an. Wenn das so ein Fall ist, den du gut in, wo du gut sagen kannst, wenn die Bedingung 1 nicht eintritt, dann brauche ich den ganzen Rest nicht, dann mache ich einen Return. Und wenn dann die Bedingung 2 nicht eintritt, dann mache ich da einen Return. Wenn du mit sowas schneller zum Ziel kommst, als mit einer verschachtelten If-Else-Geschichte, dann wäre ich jederzeit dafür, dass man das so macht.
Yep, ich auch.
Aber dann bitte nicht als Closure, sondern bitte als Testfunktion in der Klasse. Dann ist sie nämlich auch wieder verwertbar.
Was war das denn jetzt? Hat hier irgendjemand gerade dumpf Nein gesagt?
Aber egal, wie wir jetzt auch dran drehen, die eigentliche Frage ist, wie lange müssen wir noch sprechen, bis der Chris zustimmt, dass er ab jetzt Spaces verwendet und Else auf dieselbe Zeile setzt wie die schließende Klammer vom If?
Ich hatte anfangs auch Mühe damit und ja, nach einer gewissen Zeit habe ich mich daran gewohnt und dann ist es auch wieder gut lesbar. Wenn man sich am Anfang nicht gewohnt ist, sieht man das nicht gut lesbar, aber es ist eine Gewohnheitssache, finde ich.
Ja, ist es. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe viel besser anderen Code lesen gelernt, als ich dann mir mal selbst Gedanken über Code-Style gemacht habe und meinen eigenen Code geändert habe und habe dann aber dabei festgestellt, dass ich aber am eigentlichen Code-Styling relativ wenig geändert habe. Ich habe einfach nur die Art und Weise, wie ich gewisse Dinge schreibe, zum Beispiel, dass ich explizit darauf achte, nicht übermäßig große If-Bedingungen zu machen, dass ich darauf achte, die Funktion nicht so groß zu machen. Dadurch habe ich eigentlich wirklich die Leserlichkeit erhöht und nicht dadurch, dass ich jetzt das Else immer in einer neuen Zeile hab oder die öffnende, geschweifte Klammer in einer eigenen Zeile.
Ja. Jo, das ist ja aber auch ganz normal.
Da bin ich dabei, ja.
Ja.
Also dass der Core da auch von der Komplexität runter muss, da sind wir uns ja alle unstrittig.
Jo.
Ja.
Aber ich kämpfe zum Beispiel auch mit dem Problem, was Leo angesprochen hat, von wegen, er muss ständig den Code-Style umstellen, weil er halt in einem Projekt fünf, sechs verschiedene Code-Styles hat.
Da kämpfe ich ja jetzt aktuell schon, mit deinen Sachen.
Ja, ich mit deinen auch, beruht auf Gegenseitigkeit, ne?
Ja.
Nee, aber ich ändere dann auch was weiß ich, an Composer, an Symphony oder sowas und debugge da oder mache ein PR dafür. Dann habe ich wieder Contao-Code-Style, dann habe ich wieder Metamodels-Code-Style, der ja aktuell auch im DCG vorherrschend ist. Dann habe ich wieder meinen Code-Style, da drehe ich auch irgendwann so ein bisschen am Rad, das ständig umzustellen. da ist dann quasi auch der Vorteil der IDE, dass die einen da eigentlich unterstützt, ist dann irgendwie wieder passé.
Es sei denn, du machst die Dinger in verschiedenen Windows als separate Subprojekte auf, wie ich das teilweise hier mache.
Ja, mache ich in solchen Fällen manchmal auch, ja. Ich habe dann ein Projekt für, was weiß ich, wo das Gesamtprojekt drin ist und habe dann die Unterprojekte nochmal separat offen manchmal. Ja.
Ich mache das so richtig.
Du bist immer gut abgehakt hier heute.
Ich mache das so, zack, stille war's.
Ich versuche es nochmals. Ich mache das so wie in der Zeile 268.
Ja, da haben wir uns schon drüber unterhalten. Das ist bei dem, also Leo hat das versucht, auf dem Contao-Style zu machen und da gibt es manchmal dann an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen Probleme, was dann dabei rauskommt.
Nein, ich meine nicht auf bestehenden Code, aber wenn man ihn einigermaßen so schreibt, also ich hatte noch nie Probleme, wenn schon einigermaßen dem entspricht.
Ja, wenn du den Code-Style schon im bestehenden Projekt drin hast. Wir reden ja aber hier gerade davon, dass wir zig Projekte haben, die alle unterschiedliche Code-Styles verwenden. Und wenn du dann so anrückst, dann machst du einen PR, der mal sämtliche Codebasis ändert.
Ja gut. Aber,
Also zum Thema, der Core muss auch weniger komplex sein. Ich poste mal eben in Zeile 271 was aus dem DC-Table, den wir alle lieben. Ich finde, das ist eine astreine, lesbare If-Else-Geschichte.
Ja, das machst aber auch nur du.
Ist auch nur verteilt auf drei Zeilen, ja, auf vier Zeilen.
Ja, ja.
Also ich verstehe, was da passiert.
Was war denn das?
Ich habe keine Ahnung.
Warte mal, Content Write, Selectric, das sind die die Checkbox-Auswahl für Edit Multiple und Override All und so weiter. Das erste zumindest.
Ja, aus dem Parent View, genau.
Ja.
Und da, wie heißt dieser komische Operator mit dem Fragezeichen und dem Doppelpunkt?
Ternary.
The Ternary, genau, der ist da mehrfach drin, verschachtelt. Ja,
ja, der ist schon okay, wenn er auf... Nein, ist er nicht. Nicht doch. In der Art und Weise, wie ein DC-Table überall drin ist. Sorry.
Wenn er auf 80 Zeichen geht, dann ist er okay. Das, was ich hier sehe, so ist Garten.
Was ist das?
Garten!
Was ist das?
Das ist ein Garten. Da hat es okay, überall schöne Pflanzen, aber ich habe keinen Überblick.
Na, bei uns ist heißt es aber noch Spaghetti-Code. Sowas. Ja, es ist schön grün. Toller Test, Fragezeichen. Wer schreibt da gerade?
Ich. Dominik.
Dominik, mach doch mal bitte schnell bei dir einen Namen rein. Rechts in der Namensliste. Merci.
Und gut. Also in dem Fall macht es zwar keinen Sinn wahrscheinlich, aber in dem Fall hätte ich kein Problem.
Kennen wir zu Genüge, ne, Chris?
Ja, ja.
Ich glaube, der Operator ist mehr für sowas wie Schmarrn, falsch. So, dafür ist der Operator eigentlich.
Das ist die Variante, wo ich jedes Mal nachdenken muss, was passiert jetzt genau.
Ist das deswegen schreibe ich's hin. Jetzt Boolean oder?
Deswegen schreibe ich es hin.
Ich denke, jedes Mal ist jetzt der Boolsche Wert ja true drin oder ist der Wert von der Variable input drin?
Vor allem witzig wird's, wenn du dann. Nee, nicht ungleich. Wenn du es so hast, das ist dann interessant. Was kommt denn dann raus? Ich wüsste es jetzt noch nicht mal gerade auf Anhieb.
Kommt drauf an, was ist drin?
Ja, wenn im Test zum Beispiel der String Test drin ist, dann hast du jetzt ein True in der Variable Sep.
Ja. Genau.
Wenn die Zahl 0 drin ist, hast du ein 0.
Genau. Ja. Wenn ein Leerstring drin ist, hast du null. Ebenfalls. Genau.
Das bringt mich gerade auf ein interessantes Thema. Ich mag Dreiwegvergleiche genau deshalb, weil das zuverlässigeren Code macht in den meisten Fällen.
Hä? Okay. Dreiweg?
So, also drei gleich meine ich. Ich weiß nicht, wie man dem sagt.
Trick Comparison.
Wie heißt das?
Das ist die TypeStrict Comparison. Die hat aber auch noch einen anderen Namen gehabt. Was?
Nein,
das habe ich auch verstanden. Strict?
Ich habe aber auch Prick verstanden.
Ich auch.
Oh, ey, putz mal eure
Ohren. Ich dachte, aber ich hätte es als einziger so verstanden, aber gut, dass du nicht so warst.
Ja, Strict ist eine gute Sache. Außer, dass du sie im Zusammenhang mit HTML-Formularen kannst du das nicht verwenden.
Warum?
Also, weil da alles als String zurückkommt.
Ja.
Deshalb arbeiten wir auch.
Schön, dass ihr alle was dazu zu sagen habt. Ich habe aber jetzt leider nichts verstanden.
Arrays kommen immer noch als Arrays.
Ja, Arrays kommen als Arrays, aber...
Aber die Values kommen immer als String, egal ob du da Zahlen drin hast oder nicht.
Es könnte daran liegen, dass HTTP halt einfach für Strings ausgelegt ist.
Ja, vor allem kommt es darauf an, wie man es baut. Zum Beispiel in der Formkomponente hat man den richtigen Type normalerweise im Rückgabewert. Deshalb, weil er eigentlich weiß, was es für einen Wert sein sollte überhaupt.
Deshalb sage ich ja, man arbeitet dann einfach type-safe, indem man den Type erzwingt, den man erwartet.
Genau.
Ja, das kannst du machen, wenn du was von Hand programmierst, aber... Da musst du aber ja wissen, dass du ein Int erwartest.
Ja, das weiß ich doch. Ich weiß doch, was ich haben will. Ich weiß doch, was ich verarbeiten kann.
Wenn du ein Formular anhand von einer Tabelle renderst, dann weißt du nicht immer, was du haben willst.
Du musst das natürlich dort definieren. Du kannst doch sogar in dem Formulargenerator die als Validierung zum Beispiel angeben, dass es eine Zahl sein soll. Dann weißt du doch auch, dass es eine Zahl werden soll.
Ja,
richtig.
Das könnte auch eine Float-Zahl sein, dann ist Intfall schon schlecht.
Nö, dann hättest du ja Decimal.
Ja, und sonst... Das
kannst du aber nicht,
wenn man da zwischen unterscheidet. Eben, was genau, richtig
was
wäre.
Wir schon nicht tun.
Ja gut, ich tue es, aber egal. Es geht jetzt ja eigentlich nur allgemein drum, haben wir oder nicht. Und selbst wenn es jetzt, nehmen wir an, das wäre nochmal was ganz, ganz anderes. Das könnte ja sein, dass wir dann eine wunderbare, lustige Konvertierungsfunktion haben, die dann aus dem String was weiß ich was draus macht. Meinetwegen ein multidimensionales Array aus CSV-Werten oder sonst irgendwas. Das ist ja demjenigen zu überlassen, der es verarbeiten möchte.
Nein, der Grund, weshalb ich es erwähnt habe, ist, dass man, ja...
Du bist ja vollkommen richtig. Nee, ich stimme dir da vollkommen zu.
Ich nicht unbedingt. Also ich stimme dir zwar schon auch zu, aber ich denke, es hat einen Grund, warum PHP standardmäßig mit den zwei ist gleich eben nicht type-safe compared, weil es da eben doch viele Edge-Cases gibt.
Ich glaube, das liegt daran, dass die das nicht verstehen am Anfang.
Nee, das hängt einfach daran, dass PHP keine typisierten Variablen hat.
Genau.
In Java und C++ gibt es die Type-Safe-Comparison beispielsweise nicht, weil strikt. Jede Variable ist typisiert und damit ist jeder Compare auch gleich Type-Safe. Das hängt einfach nur an der Programmiersprache in dem Fall. Und ich habe mir zu dem Thema auch noch ganz was anderes mittlerweile angewöhnt, bei Klassen vor allem. Oder eigentlich nur bei Klassen mache ich das.
Na, ich schätze mal, dass eigentlich dass es der Doppelte nicht schon irgendwie an Typen rumdoktort oder sowas. Das liegt daran, dass der Rasmus einfach viel zu faul war am Anfang, wo er das gebaut hat. Ursprünglich war ja PHP gar nicht dafür gedacht, für das, was wir jetzt gerade alles damit machen.
Das wissen wir.
Ja, so mache ich das auch.
Ja, sowieso.
Boah, jetzt hör auf, Chris.
Warum?
Weiß ich doch.
Ja, wenn schon, dann richtig.
Nee, darum geht's eigentlich gar nicht. Es geht um Zeile 305.
Ja,
ja, Zettel-Type, Carsten.
Wobei, das ist die schnelle Variante. Eigentlich müsstest du, wenn du so machst, eigentlich müsstest du es prüfen. Beim String prüfen macht wahrscheinlich nicht viel Sinn.
Weil, nee, ja. Beim String ist der String ist jetzt doberweise genau derjenige, wo es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht.
Nee, bei dem macht es sogar sehr ziemlich viel Sinn. Es könnte auch ein Array sein.
Ja gut, dann steht Array drin, aber da sollte
es
dann
eigentlich nicht sein. Nein, es steht nicht Array drin. Du kriegst eine Error. Du kriegst eine Error und wenn du beispielsweise im Symfony-Kontext arbeitest, dann kriegst du eine Error-Exception. Das heißt, ja, dein Programm bricht dir da ab.
Ein Fall gefällt.
Was bitte?
Ich glaube, ich gebe hinterher die Aufnahme. Ich kaputt lachen, Dominik. Da bei dir fehlt die Hälfte.
Ich versuch's nochmals. Dieser Fall, den du hier beschreibst, gefällt mir deshalb nicht, weil wenn es ein Objekt ist mit einer ToString-Methode, habe ich jetzt diesen Wert da drin und das ist dann schon ein bisschen Magic, wenn automatisch die ToString-Methode aufgerufen wird. Da hätte ich eigentlich lieber die Abfrage, ist Color mindestens, wenn dann, oder ist String?
Obwohl nein, halte ich gegen. Aus dem ganz einfachen Grund, erstens musst du die ToString explizit implementieren und zweitens bist du dann hier insofern safe, dass wenn du getBar machst, dort direkt mit String-Operationen arbeiten kannst. Ohne. Du kannst natürlich sagen, klar, ich prüfe, ist es überhaupt etwas, was ich in String konvertieren kann.
Ja,
aber
ich hätte eine Exception.
Ja, die Exception hast du in der Regel, wenn du etwas dort reinpackst, was nicht kompatibel ist. Das heißt, jedes Objekt, was keine ToString-Methode hat, ein Objekt, was eine ToString-Methode hat, ist per Definition castbar in einen String.
Der Witz ist, ich bin der Meinung, dass derjenige, der die Klasse aufruft, wissen muss, was er tut und nicht ich als der sie explizit geschrieben hat in diesem Fall. Weil ich kann nicht wissen, ob das wirklich das ist, was du willst.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass wenn ich so arbeite, das heißt, ich arbeite type-safe in meinen Properties, die ich in Objekte reinschreibe, dass ich dann auch selbst Fehler, die ich gegebenenfalls mache, schneller finde, beziehungsweise du kommst ja über den Punkt, wo du einen Wert setzt, nicht wieder hinaus. Also du kommst eigentlich nicht dahin, wo dann irgendwie, du machst eine String-Operation auf dem Objekt oder machst eine Array-Operation auf einen String oder sowas, da kommst du ja gar nicht mehr hin. Das heißt, du kommst da, wo eigentlich der Fehler auftritt, du hast einen falschen Wert zugewiesen. An der Stelle wird dann schon ein Fehler geworfen.
Ja, aber da bin ich dann eher hier, wenn ich das wirklich will.
Was dann?
Ja, wenn du sagst, du brauchst auf jeden Fall einen String, kannst du das so machen, ja.
Weil hier habe ich bei einem Objekt, das daherkommt, mit der ToString-Methode, komme ich noch immer die Exception. Dann soll er den selber erzwingen, wenn er den haben will, beim Methodenaufruf, aber nicht innerhalb der Methode.
Ja, ist richtig. Kann man so oder so machen.
Finde ich zuverlässiger nach meiner Erfahrung.
Also ich habe mir ja angewöhnt, ich poste es euch mal in 311, die Sache so zu schreiben. Ah, warte, da habe ich noch was vergessen. So muss das natürlich lauten.
Aha.
Ja, gut.
Ja, klar.
Da bin ich dafür, ja. Das können wir so durchziehen. Da bin ich voll dafür, ja.
Also wirklich alle auf HHVM umstellen.
Ja. Okay. Ja, sorry, ist das aber das ist sauber. Noch, das noch ist wirklich das sauber.
Nicht. Fehlt da gerade nicht ein Return? Du hast einen Return-Type-String festgegeben?
Ja, und du returnst keinen String. Hat er recht.
Dann ist aber der Return-Type falsch, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich
ja. Ja gut, du könntest jetzt natürlich auch von String extenden.
Also, nein, du musst einen Getter machen draus. Hm. Das ist der Getter eigentlich.
Jetzt ist es irgendwas.
Jetzt ist es gar nichts mehr.
Jetzt stimmt's wieder.
Nee, stimmt immer noch nicht. Jetzt stimmt's.
Ja. Jetzt stimmt's.
Ja, wunderbar. Tristan, übrigens von wegen die Error Exception ist nur eine Notice, gell? In Contao sowieso wegfliegt.
Ja, in Contao.
Ja, ja.
Weißt du, wann ich das letzte Mal mit Contao gearbeitet habe? Heute Vormittag. Oh, scheiße. Nee, ja, hast ja recht. Aber.
Nee, also du kriegst einfach nur den hier.
Ja.
Und der bringt ja natürlich in dem Sinne nicht viel, weil du solltest da theoretisch schon eine Exception schmeißen. Da bin ich schon beim Dominik.
Ja, wenn du keinen Error-Exception-Händler hast, dann ja. Hättest du jetzt, also bist du im Symphony-Kontext, also im reinen Symphony-Kontext, würde es da auch knallen. Außer du hast ein Objekt mit einer To-String-Methode. Aber bei einem Array würde es dir da auch wegknallen.
Das ist so, ja.
Naja, wir sind hier allerdings gerade noch im Hybriden. Aber ich stimme euch da vollkommen zu, dass die Notices weg müssen. Wir stehen nur mit dieser Meinung relativ alleine da.
Nein, wieso?
Oh, ich gucke mich da gerade so in meinem Bug-Tracker rum.
Wie ist denn jetzt die Abstimmung?
Moment, ich schieb mal alle auf Ablehnung.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Stimmen dafür, 2 dagegen und ganz viele Enthaltungen. Und ich habe mich auch noch nicht, abgestimmt.
Jetzt habe ich verpasst, um was es geht.
Zeile 61, du hast dich schon eingetragen, alles gut.
Nein, ich habe den Dominik eingetragen, nachdem er gesagt hat, PSR2 ist er zwar nicht 100% zufrieden damit, aber es macht Sinn, dem zu folgen, weil die anderen das auch tun. Habe ich mir erlaubt,
das den Dominik schon mal einzutragen.
Aber fühl dich bitte frei, dich wieder auszutragen, Dominik.
Nein, das hast du absolut richtig gemacht.
Was bringt das denn jetzt bitte, das
dahin zu schreiben? Also, wir haben, oder so, genau, wir haben 2 Leute aus der CCA, die dafür sind, 2 Leute, die dagegen sind. So, und der Rest aus der Community und...
ja, die Abstimmung ist abgeschlossen, weil man von Pfiff, er hat entschieden.
Stefan, was wolltest du uns noch sagen? Du darfst auch mit uns reden.
Einsam stehe ich da. Was bleibt denn da noch übrig? Eigentlich muss ich ja nach oben wandern. Wieso heißt das jetzt Braces? Hä? Bin ich verwirrt. Ich bin mit den Klammern nicht ganz zufrieden, aber es hat schon seine Vor- und Nachteile.
Dass wir da alle nicht so hundertprozentig zufrieden sind, ist, glaube ich, schon rausgekommen.
Meine rechte Spalte ist immer weg in dem blöden Pad.
Also ich habe mich vielleicht unglücklich ausgedrückt. Mittlerweile bin ich voll einverstanden mit PSR 1, PSR 2, aber am Anfang war ich schon nicht so wirklich ganz zufrieden. Heute kann ich mir sagen, es passt für mich.
Und du hast dann alle deine Projekte umformatiert oder lässt du die alten weiterhin bestehen und machst nur neue?
Gut, für mich ist Quem, ich habe primär mit Symphony-Projekten zu tun, da ist es sowieso so. Und bei Contao-Projekten ist es so, dass ich mich möglichst an das halte, was Leo vorgibt aktuell.
Aktuell? Gibt da doch gar nichts vor. Das heißt, du hältst dich aktuell an gar nichts.
Ja gut, eine gewisse... Ein gewisser Stil ist ja schon drin, auch wenn das.
Ja, aber es gab keine offizielle Vorgabe.
Klar, ja. Nein, ich habe einfach so geguckt, wie es er etwa gemacht hat. Ich meine, dass ich eine Variable zum Beispiel $ARR nenne, zum Beispiel für ein Array, das mache ich ja auch nicht außerhalb von Contao.
Das mache ich auch nicht mehr unbedingt. Wobei mir das schon manchmal gefehlt hat.
Nee, in Zeiten von PHP-Doc mache ich das nicht mehr. Ich habe es mir auch explizit erst nur für Contao angewöhnt, muss ich sagen.
Je mehr...
Was genau? Ich habe gerade einen Faden verloren.
Type Prefixing von Variablennamen.
Ja, habe ich mir auch wieder abgewöhnt. Es hat eher Nachteile, habe ich festgestellt. Mhm.
Das finde ich jetzt zwar nicht, aber es ist lang. Es wird alles lang und unleserlich.
Ah, nee, das nicht unbedingt, aber ich hänge mal gerade unten bei Zeile 335 was ran. Mhm. Sag mir mal, was ArrayUser ist.
Eine Liste von Benutzern. Wo bist du? Moment, welche Zeile bist du jetzt?
335, ganz gut. Ja.
Ich würde sagen, es ist eine Array-Repräsentation eines einzelnen Benutzers, aber das ist schon weit gegriffen.
In Contao ist es alles, was ihr bisher gesagt habt. Ich habe das schon an verschiedensten Stellen gesehen. Einmal genau das, was Chris gerade ergänzt hat. Einmal, dass ArrayUser eine Liste von IDs ist, aber auch, dass ArrayUser eine Liste von UserRows oder UserModels ist. Ob das jetzt auf Models explizit noch zutrifft, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber
wie war das FetchAllID, ne?
Ja gut, aber der Fehler ist ja nicht, dass da R vorne dran steht, Fetch sondern each. Der Fehler ist, stimmt, dass die Variable dann einfach schlecht benannt ist.
Da hast du vollkommen recht, aber wenn du hergehst und machst eine passende Benennung, dann brauchst du das Type-Prefixing vorne nicht mehr. Du kannst bei den dreien 339, 340, 341 kannst du eigentlich schon ziemlich genau vorher sagen, was es ist.
Ja, also ich sage mal, 39 und 41 könnte ein Array oder ein Objekt sein. Also ein Array User mit Objekten nicht. Oder ein Array mit Arrays.
Das kannst du aber auch über das Type-Prefixing nie definieren, es sei denn, du würdest Multiple-Prefixing machen. Dann würde es Array-STR-User-IDs heißen.
Ich geh mich mal kurz aufhängen auf dem Balkon.
Ja, das Einzige, was du natürlich machen kannst, wäre... Oder wo du das unterscheiden könntest?
Guck mal, was ich da gerade tippe. Da ist die Entscheidung nämlich schon nicht uninteressant.
Also nicht ganz richtig aus meiner Sicht. Aber so etwas können wir nicht machen, aber das wäre ein guter Ansatz eigentlich.
Wer hat denn jetzt in Pink nur die ersten 1380 Einträge geschrieben?
Niki?
Kirsten? Ja, ich habe nichts geschrieben. Oder was meinst du?
Was Kirsten? Kirsten, ja.
Ich weiß überhaupt nicht, wo ihr seid.
Weil dann der RAM explodiert, meinst du wahrscheinlich. Ah.
Nee, es geht auch mehr.
Ja, je nach RAM. Hm?
Hä? Wieso sollte das nicht gehen?
Ganz einfach, weil das Find by PID sich jeweils das News Archive mit ran trotzt. Als komplette Instanz.
Ach ja, das hat man schon mal.
Für jedes einzelne Item war doch letztens ein Ticket.
Ne, das war doch hier der das Foto geschossen hat. Anderes. Ach so, ne, das war der hier war. Ach ne, da war Tristan hier. Pano.
Du kannst ja auch sehen,
off topic.
Als Option kannst du ja auch irgendwo irgendwas angeben mit Relation. Ne, so funktioniert das. Kann man nicht eins zu eins übernehmen, aber das kannst du irgendwo. Kannst du irgendwo überschreiben, dann lädt er dir das nicht bei jedem mit.
Ja, Tristan, das kannst du machen, wie du willst. Ich habe jetzt einfach nur das R-News mal stehen lassen von oben. Das war Copy-Paste noch.
Ja, du hast recht, so kann man das wirklich machen.
Weil der Knackpunkt ist, Zeile 353. Ich sage jetzt mal so, wenn das wieder etwas länger wird, dann weißt du wieder nicht, was ist denn jetzt ArrayNews? Ist ArrayNews jetzt wieder mehrere Zeilen von News oder ist es wieder nur eine Zeile?
du weißt es halt nicht nur deshalb, weil ein Array vorne steht. Du weißt, der Typ ist ein Array, aber was dort explizit drin ist, weißt du nicht. Da wären wir dann wieder bei diesem Multi-Type-Prefixing.
Ja, genau. Du hast vollkommen recht, gebe ich dir absolut recht.
Da bin ich auch selbst auf die Schnauze mitgefallen und ich habe mir die Benennung mehr oder weniger von Symfony abgeguckt. Dort wird nämlich zwar nicht ganz so strikt, wie ich es mittlerweile mache, aber dort wird an einigen Stellen halt einfach nur über das Naming versucht, das so zu machen, dass es halt einfach mehr oder weniger klar ist, was dort drin steckt.
Jo.
Ja. Gut, also wenn ich ein Symfony-Projekt habe und ich sehe eine $Users, da weiß ich ganz genau, dass es ein Array oder eine Collection von User-Objekten ist. Da ist es einfach.
Somit iteratable.
Ich nenne es manchmal sogar Collection, wenn ich explizit sagen will, hier, das ist eine News Collection und kein Array von News.
Naja, das schreibe ich auch öfters User Collection oder News Collection.
Wobei zum Beispiel in Symfony-Projekten jetzt mit Doctrine, mit Morem ist das ja extrem selten. Aber ja, off-topic.
Ja, du hast halt bei, bei den Constraints, wenn du referenzierte Objekte hast, hast du halt immer Collections und keine Arrays in der Regel.
Das ist so.
Wobei du auch mit ein bisschen Umweg Arrays reinschreiben kannst, aber das ist dann schon ein bisschen Hardcore.
Wie soll eigentlich irgendjemand die Aufnahme von dieser Mumble-Sitzung verstehen, ohne das Piratenpad zu sehen?
Vor allem das Piratenpad zeigt gleich mit Zeitleiste, Tristan, das wird noch richtig lustig. Du musst ein Video draus machen.
Ja, das wird sonst echt schwierig.
Ich glaube, ich lass den Timeslider einfach in Normalgeschwindigkeit laufen, lass die Aufnahme dazu laufen und screen das ab parallel dazu.
Kannst du gut machen.
Ich glaube, das wäre ganz einfach. Am Schluss steht da PSR 1, PSR 2, ausführliches Video, weiterer Link oder so.
ja, genau.
Ja. Abgesehen davon, wir sind jetzt schon seit 2 Stunden dran. Wie wäre es mal mit einer Pinkelpause?
Ja. Brauchen wir die noch?
Ja, eben, genau, das wollte ich auch gerade fragen. Weil das Ergebnis ist eigentlich relativ klar.
Ja, wir sind noch nicht einstimmig.
Müssen wir denn bis zur Einstimmigkeit sprechen?
Stefan hat vorhin was gesagt, er fühlt sich genötigt, nach oben zu wandern. Ich habe das mal gerade für ihn übernommen.
Von wem genötigt?
Das ist die Diktatur der Demokratie. Die Mehrheit hat entschieden.
Ja, dann entscheidet ihr so.
Ein Spaß beiseite.
Nee, dann ist das so.
Jetzt weiß ich auch endlich, was ich bei mir hinschreiben muss.
Hä? Wie? Okay. Hey.
Aber Niki steht CA und CCA und bei mir muss dann nur C stehen.
Ah, richtig.
Ach, du gehörst weder zu noch. Stimmt, hä?
Moment, dann muss bei den anderen.
Genau.
Nur CC hin.
Wieso CC?
Kontakt Community.
Der Andreas ist ja auch CA.
Das stimmt, ja. Sorry.
Dann müsst ihr theoretisch, wenn ihr eine CA seid, ja auch CA und C.
Wir machen gleich auf Basis der
wir sollten da noch die CA
eine Gewichtung.
Ich habe übrigens jetzt beschlossen, dass wir bei uns noch CCCC hinmachen müssen, weil das ist dann das Contao Core Coder Camp, das wir ja dann machen.
Also Contao Pool hätte ich jetzt auch noch gerne da stehen.
Oh Mann, ich glaube, ich mach die Aufnahme besser nicht.
Wer fehlt denn noch?
Ey, übertreib's jetzt mal nicht, ey.
Wieso? Was?
Cool, wer ist denn Chris Kirschmeier?
Gedara?
So, ich hab noch bei den anderen Themen, die ich verpasst habe, die Abstimmung ausgefüllt.
Nee? Scroll, wo hast du was ausgewählt?
Ja, nur meine Namen
eingetragen. Da drunter.
Wenn ich jetzt bei mir die Farben lösche, sind wir bei allen gelöscht eigentlich?
Ja.
Das ist schon ganz schön bunt, ne?
Ja, ich blick's halt einfach nicht mehr.
Aber so kann man noch gucken, wer was gemacht hat.
Ja.
Lösch bloß nicht die Farben, sonst geht er gleich von vorne los.
Tristan, aber auf jeden Fall werden wir aus dieser Ausnahme sehr viele schöne Samples rausfinden. Und Zitaten.
Oh yeah.
Die wird dann auf dem nächsten Vortrag einfach mal so als Einspieler haben. Released under Creative Commons.
Ich sehe hier die Yoda Conditions. Was ist das?
Nein!
Wer hat jetzt gerade die Krise bekommen?
Wir alle.
Nein, nur extra.
Ja.
Also ich finde die, also am Anfang, wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was hat der gekifft, der das geschrieben hat? Aber was Zuverlässigkeit betrifft, finde ich es einfach besser.
Ich gehe jetzt eine rauchen, tschüss. Ja. Ich fange das jetzt Schluss nicht nochmal an. Was? Was meinst du, Marc?
Das kriegt ein Plus 1 von mir.
Der will auch eine rauchen.
Ach so.
Nein, ja. Nee, ich will auch die Yoda Conditions.
Marc hat noch keine, Marc seine Rauchzeit ist noch nicht gekommen.
Doch, doch, schon, der raucht schon die ganze Zeit.
20 Minuten.
Was? Ich? Ach, du hast eben schon. Was war das jetzt?
Ui. Aua.
Aua. Also, tat das jedem im Ohr weh oder mir?
Das ist jedem.
Ja. Okay. Wer war denn das? War das der Andi?
Bestimmt der Andi wieder, hä?
Nee.
Also doch. Was macht denn der da? Schrauben sortieren?
Das klingt so, ja.
Nee, Quatsch, ich lieg im Bett.
Wie, du liegst im Bett? Nee,
du liegst im Bett. Was machst du denn im Bett?
Mit Bohrmaschine im Bett? Nichts, also ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was der mit Bohrmaschine im Bett macht.
Er konsumiert die gute Nachtgeschichte von uns.
Mit Bohrmaschine.
Ja.
Hauptsache die Hände über der Bettdecke.
Da wachen sie plötzlich alle wieder auf.
Dann geht im Bett und...
Ja, ja, ne?
Also, ihr habt schon recht, Audio ohne Bild bringt nichts, weil ich verstehe kein bisschen was von wovon ihr spricht ohne Pad. Oder ich kann nicht folgen. Aber ich bezweifle auch, dass sich das jemand 2 Stunden ansieht.
Du, das ist auch überhaupt kein Problem, weil du bist bei jeder Abstimmung drin, also von dem her.
Das ja, ja, ich weiß, das stimmt auch so. Aber YouTube hat ja genug Speicher. Ist auch um die 2 Stunden egal.
Vor allem, da die das alles auf Arbeitsspeicher abbilden. Okay, ich fasse dann jetzt einfach mal zusammen. Wir können morgen einen News schreiben, dass wir uns einig geworden sind auf demokratischem Wege, dass wir für zukünftige Projekte PSR 1 und PSR 2 empfehlen. Und wer noch alte Projekte pflegt, muss nicht zwangsläufig umsteigen, wenn er es nicht möchte.
Ja. Ich würde sogar sagen, dass wir generell PSR benutzen, egal was die sonst noch veröffentlichen.
Ja, bin ich auch dafür.
Wie zum Beispiel eben das DocBlock-Style-Zeugs. Type statt Advar.
Der ist noch nicht durch, Andreas. Also
ich weiß, das machen, aber...
Dann bitte nur die auch wirklich verabschiedet sind.
Ja, richtig, nein. Aber sobald sie draußen also, sind,
du kannst
wir
so viel machen,
daran.
Wie du willst. Du kannst auch eigene machen.
Ja, das habe ich dir schon gesagt, dass ich da...
Also wenn der kommt, dann kann man sich ja umstellen. Das ist ja eigentlich nicht so ein Problem.
Eben, sobald der da ist, sollten wir uns auch daran halten. Nicht nur am PSR 1 und 2.
Habe ich dir ja gesagt.
Jo, tschüss. Angenehme Nacht, Tim.
Lasst mich gerade nicht lügen, aber
wo ist denn der bitte?
PHP-Doc at Type nicht sogar schon?
Ja.
Ja. PHP Storm 8 auch. Kannst du umschalten zwischen at var und at type.
Ja, irgendwas hatte ich da nämlich, ich glaube, das war auch in der Diskussion, ne? Schon, dass PHP-Doc das ja sogar schon unterstützen würde. Ja. Irgendwoher kam mir das bekannt vor.
Das tut es.
Was, es gibt Leute, die haben PHP Storm noch nicht in der Version 8?
Würdest du mal bitte die Schrauben aus deinem Bett entfernen? Das ist ja schlimm.
Es klingt, als würdest du Nägel sortieren, ja.
Ja. Wo ist denn eigentlich der Entwurf von denen, was sie jetzt gerade ratifizieren wollen? Welche PHP-Doc-Elemente? Weil im Proposed ist noch nichts.
Doch. Ja, du musst bei den Pull-Requests gucken.
Ach so.
Der Mike hat den gemacht.
Mike, wie weiter?
Mike van Riel heißt er, glaube ich. Mhm. Der auch PHP-Dokumente macht.
Das Druck ist interessant. Der da.
Oh, was machst du? Andi!
Er sortiert Nägel in seinem Bett.
Klingt so, ne?
Ups. Wann kommt denn PHP Storm 8 eigentlich?
Im Herbst.
Das nutze ich schon seit Monaten.
Ja, ich auch.
Echt?
Early Access Program.
Ja.
Ja, eine Stable zu nutzen ist langweilig, das funktioniert jeden Tag, das will man ja auch nicht, oder?
Die ERP ist auch schon seit...
Insbesondere ist die ERP kostenlos.
Ist das optisch ein bisschen schicker? Als die 7?
Also ich weiß nicht, sieht jetzt nicht anders aus.
Ist schlichter, doch, es sind weniger Icons oben, also sie haben es noch mehr, noch schlichter gestaltet.
Hä, wieso was fehlt? Was war denn in 7 noch da?
In der 8 ist ja nur noch das Debugging als Icons vorhanden, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und bei der 7 war es noch mehr. Ich weiß nicht mehr, aber was mehr? Ist zu lange her.
Ich sehe es nicht. Ja, ich hatte aber auch den Eindruck, dass da mehr war.
Ich kann mich aber nicht erinnern, was da war. Das ist es ja, weshalb ich gerade frage. Irgendjemand gerade noch ein 7er rumliegen?
Ist das relevant in der aktuellen Diskussion?
Nachtwied. Nein.
Sonst würde ich mich nämlich auch mal...
Na, ich guck gerade nach, was da in den...
rausziehen.
...Docs da alles drin ist.
Kommt man eigentlich jetzt überhaupt noch an das PHP Storm 8 oder muss man da wieder eingeladen werden?
Nö, kannst downloaden.
Ja, ich hab's noch nicht gefunden.
Ja gut, aber wenn es
du musst den ERP runterladen, den Early Access.
Aber wenn etwa deprecated ist, sowieso vom PHP-Doc her, dann ja, ist es für mich sowieso klar, dass man das in Zukunft verwenden soll mit AdType.
Ja, noch ist dem, glaube ich, nicht so. Also AdType war, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, war AdType mal früher mit drin. Wurde rausgeschmissen, wird aber von PHP-Doc immer noch unterstützt. Ich glaube aber, AdType hatte früher eine andere Bedeutung. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Kann auch sein, dass ich das eventuell mit Java-Doc verwechsel. Da gibt es nämlich auch
ist AdType. Ist dann Add-Property?
Für Property virtuelle 100 Properties.
Für Magical Transfetter.
Was? Ist Speicher die machbar?
Ein Feature-Branch dazu. Ja, ja. Die Leute sind wir. Ich glaube, wir sind die Einzigen auf der Welt.
Nein, ich habe letztens nicht. Noch eine Library gesehen, die ganz stark auf Magic Getter Setter setzt. Und steht der sogar. Erste PR Nummer 1 war Umstellen auf Getter Setter Methoden. Das ist immer witzig. Aber das Projekt lag schon seit irgendwie 2 oder 3 Jahren rum, also da hat sich nichts getan. 2 PRs und 3 Tickets oder so ähnlich. Alles unbeantwortet.
Ich habe mal noch eine Frage bezüglich der Länge von Methoden. Ist das in dem PSR 1 oder PSR 2 Standard auch definiert?
Nein, leider nicht.
Können wir da intern was definieren? Weil ich finde, das manchmal ein bisschen schwer zu lesen, wenn eine Methode länger wie 50 Zeilen ist oder sogar So. Das finde ich zu viel.
Stimme ich dir auch zu, wobei ich jetzt da ein bisschen mich schwer tue, so ein Hardlimit für Line-Count zu machen. Ich halte das eigentlich immer so an Kennzahlen wie Cyclomatic Complexity fest und ähnlichem.
N-Pass.
Zum Beispiel. Ja, also, ich sag's mal so. Schön ist, wenn du nur, sagen wir, 7 Zeilen hast, aber es gibt Methoden, die machen 7 mit 20 zum Beispiel. Aber ich sag mal so, wenn eine Methode 50 Zeilen hat und 50, die man teilweise auch wirklich auslagen kann, gut auslagen kann, dann ist sie aus meiner Sicht nicht mehr sinnvoll geschrieben. Aber das ist relativ subjektiv. Oder du kriegst vielleicht eine Gruppe hin, die das cool findet, aber regeln ist sehr schwierig, bis unmöglich.
Was halt auch ziemlich schwierig ist, ist eine Sache, wenn du halt ein Value in ein anderes überführen musst und dann einen Switch Case hast, was dann halt gegebenenfalls 20 verschiedene Einzelwerte hat. Das kannst du einfach von der Komplexität nicht runterbrechen. Das geht nicht.
Ja, bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich das schon, aber es gibt häufig so IF-Abfragen, wo dann quasi so viel nested IF-Abfragen ineinander sind, dass man dann teilweise 3 bis 4 nested IFs hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen too much, also man muss irgendwie eine Linie finden.
Das ist das, warum Chris und ich sagen, es ist besser auf...
Andi, sei mir bitte nicht böse, aber...
es ist da besser auf wirklich berechenbare Werte zu gehen, wie beispielsweise die zyklomantische Komplexität. Die sagt im Endeffekt was darüber aus, wie komplex dein Code ist. Mhm. Und das, was du mit den verschachtelten If-Else-Sachen meinst, das ist die N-Pass-Tiefe, also die... Anzahl der Verzweigungen, die ein Code-Segment haben kann. Und die NPass-Tiefe, die geht, wenn du so solche Verschachtelungen hast, sehr schnell, sehr stark nach oben. Und wenn du auf solche Werte gehst, dann kannst du damit wirklich viel besser reduzieren. Weil 20 Zeilen Code sind nicht 20 Zeilen Code. Du kannst extrem komplex sein in nur 2 Zeilen Code. Nur weil du diese 2 Zeilen Code halt sehr kompakt geschrieben hast und dann sehr komplex das Ganze machst,
bist aber bei 2 Zeilen Code. Halt IF, wenn du jetzt ein IF hast, wo 5 oder 6 verschiedene veroderte und verundete Elemente drin sind, hast du eine viel größere N-Path-Anzahl, weil du alles hin und her toggeln kannst. Und der berechnet sich alle Möglichkeiten, die es gibt, um da reinzukommen. Oder um eben drüber zu fliegen. Wenn A 1 ist, dann B 1 ist und permutiert die alle der Reihe nach durch. Da hast du aber in 2 Zeilen quasi eine riesige Komplexität drin.
Ah, okay, ich verstehe. Also man kann es nicht pauschal irgendwie
festmachen. Du kannst es nicht pauschal an irgendwie sagen, okay. Du darfst nur 10 Zeilen haben oder sowas.
Weil wenn du das sagst, dann kommen die Leute nämlich auf die Idee, ach, ich habe jetzt 11 Zeilen, dann schreibe ich einfach eine Zeile etwas kompakter. Weißt du? Das ändert nichts an der Lesbarkeit. Es verschlechtert die Lesbarkeit sogar, aber du hast am Ende halt eine höhere Komplexität. Im Gegenzug dazu wirst du bei mir zum Beispiel mittlerweile sehr viel Code finden, wo jede Zeile in sich möglichst atomar ist. Das heißt, ich versuche möglichst auf irgendwie mehr als 2 Operationen in einer Zeile zu verzichten. Und dadurch produziere ich aber natürlich sehr, sehr viele Zeilen Code. Aber im Endeffekt sind diese 30 Zeilen Code dann deutlich besser lesbar, als wenn man die auf 10 Zeilen runter reduzieren würde.
Ich habe im Chat noch 2 Links gesendet. Ich wäre froh, wenn er den unten mal aufmacht. Das sieht ja ein Extrembeispiel.
Du meinst die Register-Methode?
Richtig. Also ja, das vom zweiten. Ja. Das sieht ja ein Extrembeispiel.
Ich habe für dich auch noch einen Link gepostet.
Was?
Im Chat.
Ja.
Damit du dich gleich mal an die Zukunft gewöhnst, habe ich schon mal auf Roller Conditions umgestellt im Contao-Bundle.
Der Grund, weshalb ich die so gepostet habe, diesen Link, ist, wenn man genau hinguckt, ist das gut lesbar. Obwohl es eine riesige Methode ist, weil du immer wieder Untergruppen hast, die für sich abgeschlossen sind, die gegenseitig keine Logik mehr haben. Dann gehören die aber in eine
Subroutine rein.
Ich meine nur,
sind es selbst ja auch das, über Clushers.
Richtig, ja, selbst aber das ist gut lesbar unter Umständen. Ich meine nur, es ist schwierig zu reglementieren, aber ich kann 20 Zeilen haben, die zum Kotzen zum Lesen sind.
Aber es geht ja nicht nur um die Lesbarkeit, sondern es geht auch darum, um Sachen wiederzuverwenden oder zu ersetzen. Also mir ist es schon ein paar Mal bei Modulen vom Contao Core aufgefallen, wenn ich da Sachen wiederverwenden möchte, wie jetzt, was weiß ich, eine Registrier-E-Mail erneut rauszuschicken, dann muss ich das komplette Modul quasi duplizieren, weil da so viel in der Generate-Methode, glaube ich, ist, das drinsteht, dass ich das E-Mail-Senden allein nicht nur verwenden kann. Und lauter so Kleinigkeiten halt, die wo Subroutinen, also extra Methoden sinnvoll wären, das ist also im Prinzip das, worauf ich hinaus möchte.
Ja, da bin ich 100% bei dir.
Das kannst du halt erzwingen, indem du auf die zyklomantische Komplexität gehst. Die sagt nämlich was darüber aus, wie viel Logik im Endeffekt sich innerhalb eines Codeblocks befindet. Und wenn du da ein gewisses Maß, und dieses Maß ist tatsächlich nicht sehr hoch bei den bei Messdetect zum Beispiel, PHP-MD, ich glaube, was war das, Chris? 10, ne?
Ist, glaube ich, die Schwelle.
Zyklomantische Komplexität.
Ja.
Ist, glaube ich, 10 die Schwelle, die Standardschwelle.
Ja, ne? Genau.
Ja, und die kannst du schon sehr schnell erreichen. Also du erzwingst damit schon wirklich sehr gut, wenn du darauf gehen würdest, dass du viele kleine atomare Funktionen schreiben müsstest.
Nee, du musst sie nicht atomar machen, in dem Sinne und kurz und klein oder sowas. Du musst halt einfach nur gucken, dass du nicht so viele verschiedene Pfade drin hast.
Ja, das ist ja die NPS-Komplexität. Beziehungsweise NPS-Tiefe. Die zyklomantische Komplexität sagt was über die Komplexität der Logik aus.
Genau.
Und der NPS sagt was darüber aus, wie viele Verzweigungen du darin hast.
Ja, aber beide hängen ineinander.
Ja.
Ich habe nochmals einen Link gesendet, wo jetzt zum Beispiel, das ist ein sehr umfangreiches Thema, das ich bei dem Beispiel kurz zum Beispiel abhandle und wo ich das aufgesplittet habe in möglichst kleine Konstrukte. Aber ja, wenn man das Ding wirklich verstehen will, ist es trotzdem nicht wirklich unbedingt einfach. Also
von welcher Methode redest du jetzt hier gerade?
Von der Klasse redet er.
Von dem Route Manager, der letzte Link.
Ja, ja, den habe ich auch.
Das Code Generation, was du hier siehst.
Generate Code, ja.
Oder die sind auch, das sind da, die meisten Methoden sind relativ kurz. Aber da sie sich verschachtelt aufrufen, ist das Verständnis trotzdem nicht ganz trivial, sage ich mal. Aber man kann eher was übersteuern, wenn man es braucht. Das ist so.
Nee, das passt ja aber dann auch.
Jungs, ich werde jetzt ins Bett gehen.
Jo.
Dann wünsche ich eine gute Nacht.
Ja. Vergiss nicht, vorher noch schnell den Rest vom Core umzubauen auf deine tollen.
Ich habe doch gesagt, nur das Neue, da wo Symfony ist. Und das sind die zwei: Contao Bundle und Contao DevTools. Mehr haben wir nicht. Aktuell. Ja, es wird. In 6 Wochen hast du dich dran gewöhnt, Chris.
Nö.
Doch.
by the way, eine Sache, wir müssen Evil loswerden.
Das ist jetzt natürlich schlecht, so ein Thema aufzubringen, wenn ich gerade gehen will, weil da habe ich.
Denk mal. Bei was?
Weil da habe ich natürlich auch was zu sagen.
Ja, ja. Denk mal eine Nacht über nach. Und dann sagst du ja.
Warum sollte ich? Wo haben wir überhaupt noch Evil?
Beim Einlesen von XLF-Sprachdateien.
Aha. Also
ich wusste gar nicht, dass es das drin hat.
Ich habe ja noch. Ich wusste es auch nur deswegen,
weil ich es so gefunden habe.
Ja, ja, aber alle Leute, die Leute sagen ja immer schnell, Evil ist Evil. Aber
es ist langsam.
Es ist langsam.
Und wenn ich die Workarounds sehe von den Leuten, die dann irgendwo die Sachen in eine Datei schreiben und die Datei dann per Include einbinden, das ist auch nicht schneller.
Ja, da hast du recht, das wollen wir ja auch nicht.
So, dann erzähl mir mal, was ihr wollt.
Naja, du passt es ja sowieso schon in ein Array. Dann kannst du es auch gleich in dem Array belassen, anstatt es dann einfach wieder in den String zu schreiben, um den String hinterher wieder zu evaluieren. Naja, dein XLF-Parser geht her, liest das XML.
Warte mal, ich musste mal den mal eben aufmachen.
Ja,
PHP-File. Nee, wo ist das?
Was?
XLF.
Ja, ich muss jetzt gerade auch
gucken. Convert
XLF, ich muss das auch suchen.
PHP.
Wo war der drin?
In System. System, Zeile 644.
Hallo, System. Hallo, Sism. Convert, XLF zu Pip.
Ist doch gar kein Evil mehr.
Ja, da nicht, aber da, wo es aufgerufen wird. Weil du konvertierst in PHP-Code, nicht in ein PHP-Array, obwohl du eigentlich an der Stelle schon alles hättest. Du müsstest es halt nur an der, im Prinzip da, wo du unten das Array schreibst, die 705, oder beziehungsweise 702 folgende, im Prinzip müsstest du da nichts weiter tun, als die Werte noch zusätzlich in das Array einfach reinschreiben. Und dann könntest du dir das Evaluieren von diesem Code, den du da erzeugst, eigentlich sparen.
Hast recht, ja. Das stimmt.
Ja. Weil das kostet halt bei mir ordentlich Zeit.
Ja, da ist vollkommen recht.
Jo. Ich sag's mal so, Evil ist eigentlich nur dann wirklich evil, also wenn man von der Performance absieht, wenn es auf User-Inputs geht oder auf Records aus Datenbanken.
Das ist ja auf Datenbank auch nicht, solange die Datenbank trusted ist.
Das stimmt. Wenn die sauber ist, dann
ist es auch kein Problem. Du kannst es nicht allgemein sagen, dass es evil ist. Du kannst aber auch nicht allgemein sagen, dass es gut ist oder sonst was, sondern depends.
Das ist so. Also ich habe bei meinen Providern, die ich für Salix geschrieben habe, habe ich das öfters, dass ich einen File-Cache mache, ist von der Logik her genau auch ein Eval, vom Prinzip her, läuft einfach über einen File-Cache, weil ich das wirklich cachen kann. Also nicht, weil ich finde, das ist dann sicherer, als wenn ich es direkt mache, weil ist nicht, ob ich einen Include mache oder Eval ist genau dasselbe, von der Sicherheit her. Aber ja, da geht es dann darum, das zu cachen zum Beispiel.
Naja gut, im Zweifel sparst du dir vielleicht dann doch ein bisschen Zeit durch den Include, weil du dir nicht ewig lang irgendwas zusammenkatenaten musst, was du dann evalst. Aber
also ich spare mir, wenn ich einen Upcache habe, dann spare ich mir Zeit, weil beim nächsten Run geht das so schnell, als kommt das aus dem Memory. Ab dann ist kein Problem mehr.
Genau.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel...
Jo.
Den Cache anlege, also wenn ich die xlif-Dateien umwandle in die PHP-Dateien, die dann in System Cache liegen, dann will ich doch nicht, dass der die jedes Mal in Globals TL-Längen reinschreibt.
Ja, dann hängst du halt einen dritten Parameter musst du dann dranhängen, was weiß ich, den nennst du dann Register oder sowas. Den setzt du standardmäßig auf False und machst ihn halt nur in dem Fall, wo du die Datei live laden musst, also in dem Load-Language-Kram, wenn der Cache nicht vorhanden ist, dann setzt du den Parameter dort halt einfach auf True.
Ja, gut.
Damit du dir dort einfach nur das Eval sparst. Und Eval ist auch vor allem dann interessant, wenn du zum Beispiel ein Caching über Memcache machst, weil da bin ich nämlich letztens drüber gestoßen, da hatten sie lass mich nicht lügen, ich glaube im Composer drüber diskutiert, Serialize und Unserialize. Unserialize ist langsamer als Evil. Das heißt, wenn du was cachen willst, beispielsweise, dann ist es tatsächlich interessant, PHP-Code zu erzeugen, den du dann in eine Cache-Datei, in einen Memcache oder sowas ablegst und den dann mit Evil wieder ausführst.
Ja gut, also bitte keine Gespräche zu Serialize, weil da habe ich Allergien. Ich hasse diese Funktionen, also die müssten sterben, wenn es nach mir ginge.
Aber wenn wir Evil loswerden wollen, das ist auch noch einmal in der String-Klasse und einmal in der ZipWriter-Klasse.
Echt?
Echt?
In Module Labels? Ah, das ist DevTools.
Wieso ist denn das da auch noch?
Das ist in der...
Tatsächlich.
In der Parse Simple Tokens drin. Und in der ZipWriter kann ich dir selber gar nicht sagen, warum das da so ist.
Ja, die String habe ich auch gefunden. Es sind.
Moment, die String. Parse Simple Tokens sagst du.
ZipWriter habe ich auch, ja.
Hä?
Ich habe es gefunden,
ja,
in Module Labels, String und ZipWriter habe ich es gefunden,
so, ja, wenn ich auf GitHub suche. Die Module Labels, ja, die gibt es nicht mehr. Ich gucke hier immer in Contao 4. In Contao 3 ist die natürlich schon noch drin, die Module Labels.
Ah, gut, ja, ich war jetzt auf dem Master Branch, glaube ich, am gucken.
Die String Convert Simple Tokens, die macht ja nichts anderes, als was in der Smarty Engine auch passiert. Ihr setzt hier die Tokens durch PHP-Tags und macht dann Evil drüber.
Ja, nur dass die Smarty Engine halt eigentlich darauf ausgelegt ist, dieses Zwischenergebnis, deshalb heißt es ja auch kompilierende Template Engine. Sie kompiliert dein Template in PHP, legt das ab und lädt das dann einfach wieder.
Ja,
Twig funktioniert nicht anders.
Aber ob du es jetzt ablegst oder nicht, macht ja keinen Unterschied.
Kostet Zeit.
Doch, beim nächsten Call ist es schneller, weil sofern
dann
du
Opcache
hast, ist die Memory.
Ja.
Da gibt es nicht mal mehr I.O., das ist direkt aus Memory gelesen, fix fertig.
Du cachst das ja nicht. Und du evilst es bei jedem Call neu.
Ja, aber da so viele Calls gibt es ja da nicht.
Also auf jeden Fall deutlich weniger als bei der Lord Language.
Ja.
Also die Lord Language, denke ich, können wir optimieren. Da haben wir auch nicht so viel Aufwand mit, die zu optimieren. Und die Parsimple Tokens, dann müssen wir halt damit leben, erstmal. Ich meine, in Avisota mache ich es, wenn man es genau nimmt, auch nicht anders. Ich jag einen Twig, die Twig Engine darüber, und zwar immer live. Also das wird zwar nur einmal pro Prozessaufruf geladen, aber halt in jedem Prozessaufruf neu. Mache ich da auch nicht anders.
Ja gut, betrifft hier sowieso nur die Newsletter, also.
Und in der ZipWriter, da bin ich offen für andere Vorschläge, wobei das.
Wo sind wir denn da? In der ZipWriter habe ich es noch nicht.
Ganz am Ende, in der Unix to Hex.
Unix to Hex, Evil,
Strut. Da müssen wir wahrscheinlich Martin fragen, der kennt sich ja gut aus mit dem ganzen Kram.
Gut, aber beim ZipWriter macht das ja wahrscheinlich wirklich keinen Sinn, dass man das cached, oder?
Beim ZipWriter, nee, macht es auch nicht.
Nee, ich bin also, gerade noch am Überlegen.
Habe ich mit dem kein Problem.
Also das Hextime, die Zeile 278 bis 286, die verstehe ich noch. Was allerdings Zeile 288, 289 da machen, verstehe ich, um ehrlich zu sein, gerade nicht.
Das kann ich dir sagen. Der dumpt hier einfach das Ergebnis raus von dem Deck-Hex und das halt in Hexadezimalnotation und gibt das hinterher einfach nochmal als String raus.
Okay.
Der wandelt das schön um in Chars, die in Hexnotation sind.
Ja, aber es wird ja durch die doppelten Anführungszeichen, wird es ja nochmal evaluiert. Was kommt denn da am Ende bei raus?
Text, also.
Ein String?
Ein hexadezimaler Value müsste rauskommen.
Der sieht ja schon recht
witzig aus. Der wird ja dann evaluiert. Und dieser String wird dann zurückgegeben, ist allerdings eigentlich eine Zahl. Also
ist ja dann wieder gequotet, oder? Weil der Double Quote ist ja im Inhalt nachher. Hä?
Also ja, genau, das wird evaluiert und dann hast du da deine Buchstabenzahlen.
Ja, das wäre doch dasselbe, wie wenn man die Zeile weglässt. Spinne ich jetzt?
Was übrigens mich ein bisschen irritiert, ist hier Return Value Integer, der Hexadecimal Value.
Nein, jetzt aber ohne Witz, wenn ich die Zeile 289 wegmache, müsste es genau dasselbe machen.
Tut's aber nicht.
Nee, weil es wird ja nicht evaluated.
Ja, durch das Backslash X ist es halt ein Hexadezimalzeichen.
Genau.
Im Prinzip machst du da nichts anderes, als zu forcieren, dass du Binärdaten hast.
Hä?
Naja, das, was da rauskommt, ist halt irgendein Binärcode. Also es ist noch nicht mal mehr eine Zahl. Also du hast halt jeweils, es wird jeweils ein Zeichen definiert. Also jedes Backslash X ist ein Zeichen in Hexnotation. Und er evaluiert das, damit halt am Ende wirklich der binäre Code quasi dabei rauskommt.
Ich guck mal eben, was die machen.
Also wenn ich einen Wardump auf ein String, Backslash XAB
mache. Das heißt, ich schon wieder protected.
Damit du da nicht rumfummelst.
Ja, ja. Merkt das wohl.
Ich bin aber eigentlich der Meinung, dass man das mit der CHR-Methode, CHR-Funktion auch hinkriegen müsste.
Ja, kriegst du auch.
Achso, ja. Zum Glück ist das protected, nicht private.
Ich hab's jetzt public gemacht. Ich bin doch jetzt nicht blöd und baue mir hier ein Dings. Ein Reflection dazu.
Wir müssen uns nur auf einen Timestamp einigen, den wir jetzt zum Testen.
Ja, dann erfinde du doch mal schnell einen und paste ihn, bitte.
Nehmen wir doch einfach 1200. 1200. Ah, nee, da kommt bei mir YYY raus. Oder wie der Chris sagen würde, I.
Y, ja. Also du würdest Ü sagen.
Ich suche mal einen richtigen Timestamp. Es sind ja auch binäre Sachen, die da jetzt rauskommen, ne?
Mhm.
So, hier. Gepostet.
Ja. Klingt sehr toll.
Da kommt bei mir T hoch 1e raus.
Ja, irgendwie sowas ähnliches kommt bei mir auch raus. Also ich habe ein T, zwei unbekannte Zeichen und ein E.
Aber ich gucke mir mal eben an, was String Time ist. String Time vor der Umwandlung ist das hier. Und nach der Umwandlung ist dieses komische T1-Ding.
Ja, logisch, also, weil halt das Backslash X mit der Hexnotation, das ist ja jeweils ein Byte. Du hast 4 Byte, die du da definierst.
Ja.
Und wenn du das nochmal evaluierst, dann kommt da logischerweise halt ein 4 Byte langer Binärcode raus. Ja. Also irgendwas Binäres.
Ja, das hier mit bin2hex. Ja, bin2hex ist es das. Genau. Das muss rauskommen am Schluss. Wenn du das mit einer anderen Funktion hinkriegst, warum nicht?
Wäre für das nicht die Hex to bin?
Nee, du musst ja aus einem Timestamp, also aus einem Integer-Value, musst du ja irgendwie eine Hexadezimal-Repräsentation machen, die dann der ZIP-Standard versteht.
Aber die 288 würde ich so lassen, einfach in der nächsten käme der Hex to bin, weil das ist, oder ist das immer noch falsch?
Können wir ja probieren.
Oh, da gibt es eine Achtung. Diese Funktion konvertiert nicht eine Hexadezimalzahl in eine Binärzahl. Dafür kann stattdessen die Base-Convert-Funktion verwendet werden. Das ist, glaube ich, gerade das, was wir hier versuchen, oder?
Die habe ich noch nie gearbeitet mit Base-Convert. Wir können einfach den Martin fragen, der kennt sich mit sowas total gut aus.
Ja, also der Code, den ich da habe, funktioniert genauso.
Zeig mal.
Habe ich gerade gepostet. Also dieses, also $str time gleich das da.
Du meinst ein Result Value?
Ja, das, was ich da gerade an den Channel geschrieben habe. Also damit können wir uns die beiden Zeilen sparen. Die Zuweisung mit dem Backslash X und das Eval.
Was in der Art dachte ich eigentlich auch.
Ja, hast du vielleicht gedacht, aber der Tristan hat es gebaut.
Ja, ich bin ja noch dran zu bauen, er war gerade noch schneller.
Ja, ich habe mir die Funktion gerade in eine PHP-Datei rausgezogen. Da war ich schneller, als jetzt irgendwo in einem Contao zu arbeiten.
Wie, danke fürs Zuhören, hat er was gesagt gehabt? Hä? Habe ich den jetzt die ganze Zeit Tristan, überhört?
Du hast recht.
Weil im Endeffekt mache ich jetzt nichts anderes als das, was du vorher gemacht hast, nur dass ich es halt mit Funktionen mache.
Du machst das halt ordentlich.
Also ich sag's mal so.
Ich bin gerade ein bisschen irritiert.
Es ordentlich ist das eine, das aber es war aus meiner Sicht besser verständlich für mich, der sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat auch. Weil ich hätte behauptet, dass die 289 nichts ändert, anhand von dem, dass ich die Thematik nicht detailliert verstehe. Wenn ich hingegen das von Tristan sehe, sehe ich, dass dann ein gewisser Unterschied vorhanden ist.
Ja gut, das ist halt, man muss sich immer im Klaren sein, dass das, was in Ewald reinkommt, du musst das halt so betrachten, als würdest du das, was dort drin steht, als String, in einen PHP-Code reinschreiben. Und wenn du in einem PHP-Code in doppelten Anführungszeichen Backslash X mit zwei Zeichen machst, dann definierst du damit halt hexadezimal einen Byte an der Stelle und nicht die 4 Byte, die du eigentlich schreiben würdest.
Ja, aber weshalb mache ich nicht das obere einfach direkt mit Double Quotes und dann Concatenation?
Ja, nee, weil das ja nicht evaluiert werden würde. Er würde dann Backslash X und dann bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, er würde dir in dem Fall sogar einen Parser-Error geben, weil dort dann halt ihm die zwei Zeichen fehlen. Du musst es halt zweimal evaluieren, weil er das so in der Form, so wie es jetzt gemacht ist, sonst nicht kann. Deshalb sind da ja auch einzelne Quotes drum, also Single Quotes um die Backslash X.
Bahnhof. Also ich verstehe es trotzdem nicht, was er da nochmals ändert, weil ja, wo? Für mich sieht es aus, als würde er in der 289 nur hingehen und nochmals einen neuen String schreiben mit dem bestehenden String.
Nein, der bestehende wird ja evaluiert. Du musst es mal, denk dir erstmal das Eval drumherum weg. Da haust du dir in die Variable time erstmal den String rein, der von oben ist. Und dann evaluierst du es nochmal, dass es die Variable wird und diese Variable, die dann evaluiert wurde, die lieferst du zurück.
Aber die String, die lassen wir so, wie sie ist, haben wir gesagt, ne? Paar Simple Tokens.
Ja, das ist jetzt gerade so aufwendig.
Gut. Ja, die müsste man halt auf den Interpreter umbauen, irgendwie eine State Machine oder sowas. Das wird dann schon ein bisschen aufwendiger.
Ja, aber es würde nur was bringen, wenn du das Resultat cachen würdest.
Ja.
So, wie es jetzt ist.
Was du halt nicht kannst aktuell.
Ja.
Ich sag ja, dann müssen wir es auf eine State-Maschine oder irgendwas umbauen.
Mhm. Die dann mit Evil evaluiert wird.
Ja, genau. Wir bringen den Leo übrigens gerade um seinen wohlverdienten Schlaf. Weißt du,
mach was ich doch ist? Gerne.
Naja, macht nichts. So, ich hab's mir alles notiert, was ich noch machen muss.
Ich habe Ferien, bei mir ist kein Problem.
Arschloch.
Hey Leo, da hat sich gerade jemand bereit erklärt, dir zu helfen.
Ja.
Super. Ich kann Hilfe auch brauchen. Am dringendsten bräuchte ich jemanden, der den Andreas Schemp so lange vor dem Tod durch Elektroschock 13 Ampere bewahrt, bis er den Pull-Request fertig gemacht hat.
Zu spät, der ist schon eine Weile auf. Request ist
unbedingt. Danach kann er meinetwegen den Sicherungskasten abschrauben.
Und außerdem, glaube ich, brauchst du bei ihm keine 13 Ampere. Der ist schon bei viel, 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 viel weniger platt.
Meinst Kommt du? Auf die Spannung an.
Ja, ich auch
gelesen. Also bei 12 Volt sind 13 Ampere Pustekuchen. Tun gar nicht weh. Du kommst bei 12 Volt nicht über den Hautwiderstand rüber. Im allerschlimmsten Fall wird deine Haut ein bisschen warm. Aber mit 12 Ampere kannst du...
Mit 12 Ampere hast du ein ganz großes Problem, gegebenenfalls.
Nö.
Du kannst, also, du kannst 30.000 Volt haben.
Wenn 12 solange, Ampere durch den Körper fließen, dann
bist du platt. Bist
platt. Das ist scheißegal, welche Spannung angelegt hast.
Genau.
Du musst den Körperwiderstand überwinden. Wir haben das schon gemacht. 50 Ampere auf 10 Volt kommt niemals über den Körperwiderstand drüber. Es sei denn, vielleicht du gehst auf die Zunge. Das würde ich dir nicht empfehlen.
Ich spreche von den Ampere, die wirklich geflossen sind und nicht, wie viel du theoretisch bereitstellen könntest.
Ja.
Das ist für mich der relevante Teil, ja. Nicht was, was zwei, du liefern
kannst. Ja, das ist dann in dem Fall 0 bei 10 Volt oder
genau.
12 Volt.
Genau.
Aber wenn 13 Ampere durch den guten Herrn Schemp durcheiern, dann ist er sowas von tot.
Ja, da reicht schon, also was war das? Wie viel Milliampere ist schon gefährlich?
Ich glaube 300 war die Loslass, 300 Milli waren glaube ich Loslassgrenze.
Also ich habe, ich weiß jetzt gerade nicht, sowas, bei ISDN oder? Fließt ja nicht könnte wirklich sein, viel. Ja. Bei ISDN fließt ja nicht wirklich viel, aber ISDN hat 90 Volt oder 110 Volt, ich weiß es gerade nicht ganz auswendig, irgendwas um die Kante. Meine Hand hat gekrampft, als ich an einer ISDN-Leitung hing. Also das kann schon ausreichen. Ich weiß, dass das Aua tut.
Ja, aber da bin ich nicht sicher, ob das ein psychologisches Problem war. Ich will die Leitung damals. Also.
Nein, ich wusste bis zu dem Moment, wo ich realisiert habe, dass Strom durch meine Hand fließt, weil sie krampft, wusste ich nicht, was los war. Das war definitiv nichts Psychologisches.
Das war auch ein schlechter Witz.
Die Frage ist ja auch, versuchen wir das nachdem oder bevor wir das Pentagon zerstört haben?
Wie gut, dass die Verbindung vom Mumble SSL verschlüsselt ist.
Das macht nichts, du machst es doch öffentlich.
Ich schneide den Teil weg.
Nein, nein.
Scheiße.
Die NSA soll ruhig ein bisschen Budget in Contao investieren, das ist gar nicht schlecht.
Ja.
Die machen dann das Code-Auditing, ne?
Richtig. Oh mein Gott. Wenn du Glück hast, melden die auch Fehler, wenn du Glück hast.
Die committen da, die bestimmt auch klein, die machen auch kleinen Ticket.
Ach, der nein, du hast das schon richtig gesagt, die machen kein Tickets, die committen das gleich.
Ja, genau. Na klar, wieso
nicht? Unter falschem Namen.
Ich lausche euch.
Ach so, bevor ich jetzt wirklich gehe, hätte ich noch eine Bitte. Moment, hatte mir jetzt eine E-Mail geschrieben, ach so, ein Depper, sag mal.
Wo ist denn?
Ja, warte.
Wo ist er da gesuckt?
Weiß ich nicht. Ich habe bei Font Auths Awesome
jetzt.
Den Feature Request für das Contao Logo plus 1 und da hat er jetzt gesagt, ist ein Duplicate, muss ich woanders plus 1, aber vielleicht könnt ihr ja da auch mal direkt plus 1.
Bei wem ist beim Duplicate oder beim richtigen?
Ich schicke euch den richtigen Link.
Sehr schön, wir plus 1.
Ja, bitte sehr.
Das geht los.
Logo from.
Was ist ein JS Webschmiede? Kann den mal einer vor der Fresse hauen?
Was läuft mit dem schief?
Ja, das ist ja komisch, ne?
Ja, ich meine, er könnte
kritisieren, wenn technisch was nicht gut ist, aber... musst du unbedingt deinen eigenen PR-Sekunde? Ich meine, kann man schon machen. Kommt halt vielleicht ein bisschen seltsam.
Ja, sorry, gibt's das jetzt mehrfach?
Der haut's aber gleich rund hier.
Jetzt kriegt er seine Scheiß plus 1, die er will.
Warum habt ihr das nicht viel früher gesagt?
Frag ich mich auch gerade. Habe ich was auf Twitter wieder verpasst?
Boah, jetzt krieg ich hier auch noch was? Notifications dazu.
Jetzt bekommst du Spam.
Wer ist denn Joe Herold?
Joe Herold? Wie kommst du denn jetzt drauf?
Na, weil der hat den PR des, nee, das Issue da, das vorhergehende, verlinkte da, weißt, unten.
Aha.
Das vor 2 Stunden geclosete.
Achso. Ja. Johannes Pichler. Also ich weiß, dass ich mit dem schon mal irgendwo geredet habe.
Ja, im Austria Day haben wir mit ihm geredet. Danke sehr, dass du den richtigen Namen sagst.
Soll ich das nochmal twittern, dass wir alle mithelfen?
Aber ja. Wer
war, hast du ihn nicht einfach auf GitHub angeklickt? Habe ich auch gemacht.
Ja, weil ich gerade noch woanders war.
Wieso habt machen wir ja da gesagt, kein Pull-Request, sondern nur ein Ticket? Ist das schwierig, das so umzuwandeln?
Ja, also ich, ja, ist es.
Wieso? SVG, fertig?
Nee, das ist nicht SVG.
Und das ist eine Font.
Naja, eine Font wird aus einem SVG erstellt.
Nein,
du dich damit
nicht zwangsläufig.
Bitte mach den
Pull-Request. Das wäre super, wenn du einen Pull-Request machen kannst, weil dann, was wollen sie dann einwenden? Dann ist der Interpreter technisch nicht gut oder einer hat einen in der Waffel.
Ich kann SVG daraus bauen aus dem Logo.
Ich weiß aber nicht, ich sollte es vorher irritiert. Klären. Frag doch einfach mal nach, ob er das vielleicht brauchen kann dann.
So.
Wo ist denn der Kack? Jetzt machen. Also ich bin ja nicht durchgestiegen, wie man das macht.
Ich habe das jetzt
die schon Bilder mal hier überhaupt drin, also die Icons. Wo sind die in dem komischen Pfad hier? Ah, da Icons. Index.html, ja, danke. Wo bin ich denn hier? Ach du Scheiße.
Ja, das ist nämlich nicht so trivial.
Also ich meine vor allem die Font-Offs und Icons.
Guidelines.
Ja. Ich meine, die wären irgendwo, ich habe irgendwo mal gelesen, dass die, meine ich, nicht aus SVGs erstellt sind.
Okay.
Na, wenn und zwar aus gutem Grund, weil Fonts nämlich eigentlich, also SVGs in Fonts umwandeln, hat durchaus seine Grenzen.
Ja, aber die sind ja auch flat. Also da ist ja nichts dran. Da ist ja kein nichts dran.
Ja, genau, das ist das Problem. SVGs sind nicht zwangsläufig flat.
Ja, wenn du sie nicht richtig anlegst, dann sind sie nicht flat, das stimmt. Nee, das sind wirklich nur die Release-Fonts drin.
Ja, gibt's niemanden in der Community, der sich intensiv mit Schriften beschäftigt, weil da könnte das sicher weiterhelfen.
Nee. Ah, da gibt's einen Makefile, warte mal. Makefile immer gut.
Was? Gibt keine Font-Nazis in der Community?
Nein.
Nein. Das ist eine deutsche Community.
Leider nicht.
Da gibt es keine Nazis mehr.
Stimmt, das darf ich nicht aussprechen in der Runde, sorry.
Nein, die sind nur noch bei euch. Kirsten, die wollen dich einfach ignorieren, die wollen dich nicht lehnen.
Was hat Rocksolid jetzt?
Das Icon. Ja, schon so ein Icon, ja. Die haben schon
so. Doch nicht von Affe sammeln.
Ja, ne, ich kann jetzt auch ein SVG nehmen, kann das zu.
Dann musst du aber ein zusätzliches Font laden, das ist doch dein Line.
Ja, ich meine aber, dort mache ich es ja auch Nein. bloß mit Font, mit SVGs, meine ich.
Ach so.
Bei, wie heißt sie denn?
Ja, das kannst du schon machen.
Wo ist Mark hin? Mark ist weg.
Hat er was gesagt?
Ja, hat er. Ne?
Echt? Okay.
Ja, das ist schon länger her.
Ach, tot. Okay.
23.7.
Vielleicht, Niki, also vielleicht kannst du ja den Aufruf morgen starten, damit nicht alle plus Einses auf einmal kommen.
Ja.
Ja, vor allem wäre es vielleicht gut, einen Aufruf zu starten. Vielleicht kann da wirklich jemand helfen. Weil, ja, ich sag mal so, ein Ticket ist das eine, wenn du einen Pull-Request hast, der brauchbar ist. Ja, dann ist es viel einfacher, jemanden zu überzeugen, meistens.
Hier bei iCommun, da kriegst du ja, schiebst du ja auch bloß dein SVG hoch, sagst speichern und schon schickt er dir da deine Dings ran.
Ja, dass das möglich ist, sage ich ja auch nichts gegen.
Naja, so richtig flat ist die nicht, hä?
Ja, fast flat. Ich schreibe almost rein, aber es ist auf jeden Fall das Ding weg. Der Verlauf ist weg aus dem Hintergrund.
Aber der Text rechts hat ja in dem Icon sowieso nichts zu suchen, oder?
Eigentlich ja, den kann ich aber nicht wegmachen.
Ja. Sag das doch, ich hätte es doch hier zusammengebaut. Ich habe das doch hier irgendwo auf der Festplatte liegen. Und da. Wenn ich jetzt noch wüsste.
Was ist das denn?
Mit dem Rezu.
Ich habe mal gerade einfach nach der ZipWriter gegoogelt. Da kommen ja lustige Sachen raus auf GitHub.
So, ach, guck an. jswebschmiede.de. Warte mal, eben, wo ist denn? Ich habe hier so ein Bash-Programm, das heißt Start DDoS.
Oh, was? Start DDoS?
Das muss ich definitiv rausschneiden.
So.
Ja. Zumindest das, Earl musst du rausschneiden.
Das ist nur eine Ankündigung zu einer Straftat. Die Straftat müsste dann noch belegt werden. Also so gesehen kannst du es drin lassen.
Also ich habe hier ständig, nein, rausschneiden im Sinne von das, was eigenständig haben. So, dass wir es irgendwie immer abspielen können, immer.
Ah, ja, das ist cool, ja.
Jingle!
So, jetzt haben wir aber wirklich alles gemacht. Jetzt gehe ich ins Bett.
Ja.
Jungs, es war mir ein Fest. Wir hören uns wieder.
Ebenso, ebenso.
Wow. Schön, dass du da warst.
Ist schön, wie die Kommunikation mittlerweile stattfindet, aus meiner Sicht.
Ja, das haben wir einzig und allein der CCA zu verdanken.
Im Moment.
Ja, da kann man doch so sagen.
Ja, so, nee, da gehören nur mehrere dazu, zur Kommunikation, also bitte.
Nee, also ich meine doch.
Fallheader.
Ist schon so, ja.
Zur Kommunikation gehören immer viele dazu.
Ja, es waren schon immer die Bestrebungen da. Der Andreas Isaac hat es irgendwann mal in eine Form gegossen und seitdem ist das schon irgendwie durch euch nach vorne gegangen, oder? Da kann man schon nicht anders sagen.
Ja, das haben wir ja auch probiert.
Ja.
Aber wenn die Bereitschaft nicht von allen Seiten da gewesen wäre, dann hätte es auch nicht geklappt.
Ja, klar. Ist klar, ja.
Warum quakt der eigentlich so eklig?
Ich sag mal, gute Nacht.
Gute Nacht. Ich muss als Präsident auch immer ein bisschen, ne? Was? Ich muss ja immer so ein bisschen demokratisch sein, ne? Wie? Schleimer. Nein. Schleimer.
Unbefangen.
Schleimer. Link? Schleimer. Kirsten, red doch einfach mal mit uns.
Genau, wir fühlen uns voll benachteiligt.
Also, bei mir ist es in der dritten Spalte. Oh, ist das responsive?
Ja, und? Scheiße. Was ist denn, wenn du am Mac bist, kannst du trotzdem mit uns reden, oder nicht?
Ich schaff das doch auch.
Na. Der mag dich nicht. Was zur Hölle?
Dann schmeiß ihn raus.
Na. Hau ihn raus, den Idioten.
Du kannst auch da drauf irgendein Linux installieren, also.
Du kannst darauf auch Windows installieren.
Das habe ich erst gedacht, aber das wollte ich nicht erwähnen. Ja, ist genauso einfach.
Gerade da müsste doch ein Linux ohne Probleme drauf gehen.
Leider.
Akkulaufzeit ist so ein Stichthema meistens, ja.
Was?
Nicht nur das. BIOS ist so ein Thema.
Gut. Mac werden eigentlich relativ gut unterstützt, meistens von verbreiteten Linux-Distributionen.
Die neuen nicht aufgrund des UEFI-BIOS.
Das haben die doch schon ewig.
Nein, aufgrund des neuen UEFI-BIOS, die haben neue Zertifikate drin seit ungefähr eineinhalb Jahren. Und die machen richtig Probleme, diese Zertifikate. Weil die nämlich nicht frei zugänglich sind.
Ist klar, ist Apple.
Ja. Das heißt, du kannst es schon auslesen und kannst schon ein Linux starten, aber halt nicht in Anführungszeichen offiziell, beziehungsweise rechtmäßig.
Er interessiert sich dafür.
Nee, andersrum. Eigentlich solltest du es dürfen. Was dann?
Ja.
Theoretisch. Also Linux schon. Auf Apple-Hardware war eigentlich immer erlaubt und geduldet und gewünscht von Apple. Nur andersrum, macOS auf PC oder andere Hardware sollte immer verboten sein.
Ob das mal gewünscht war oder nicht, steht auf einem ganz anderen Thema. Ich weiß, das hat mir Leo erzählt, der hat das nämlich ausprobiert letztes Jahr, gegen Ende letzten Jahres. Der ist an einem neuen iMac beinahe verreckt wegen dem UEFI-BIOS, wegen den Zertifikaten.
Okay.
Er musste am Ende sogar das BIOS flashen mit einem anderen BIOS mit deaktivierten Zertifikaten, also mit deaktiviertem BIOS-Schutz quasi, damit er überhaupt das Linux sauber darauf booten konnte.
Das ist schon krass. Ich meine, zum Beispiel, wie heißt das Tablet von Microsoft? Surface, oder?
Surface.
Ja, die mit dem Intel-Prozessor, da kannst du die Prüfung abschalten, da kriegst du Probleme aus dem Linux am Laufen auf einem Microsoft-Gerät. Also, dass Apple da noch bescheuerter ist,
Es hängt wohl ein bisschen davon ab, die MacBooks, da kannst du das scheinbar auch abschalten. Es geht da wohl mehr um die iMacs, obwohl das eigentlich unsinnig ist, weil es gerade an den MacBooks eigentlich von der Sicherheit her interessanter wäre als an den iMacs. Weil ein iMac steht irgendwo im Büro oder im Homeoffice zu Hause fest. Da kommt keiner so ohne weiteres dran. Aber an den MacBook, das kann dir ja jeder irgendwo mal unterm Arm aus der Hand reißen. Und wenn er da dann den Schutz abschalten kann, ist das irgendwie doof. Also keine Ahnung, was die da reitet. Vielleicht war es auch nur ein Experiment und es ist mittlerweile auch schon wieder ganz anders. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mich da mit Leo drüber unterhalten habe und er da richtig abgeflucht hat wegen dem Scheiß.
Ich glaube, das Wort Restriktion hat es in der deutschen Sprache gar nicht gegeben, bevor es Apple gab.
Wahrscheinlich. Die ganze Aufnahme hat bisher nur knapp 1 GB Daten gefressen.
SVG darf gar nicht hochladen.
Wohin? Gute Nacht.
Gute Nacht.
Nacht.
Gute Nacht.
Zu Dings hier, zu GitHub in die Comments. Hier, Tristan, willst du jetzt nicht einfach die Aufnahme wieder stoppen dann?
Wie? Aufnahme?
Mumble?
Ich rekorde doch immer noch?
Ja.
Hä?
Ich bin ein wenig irritiert.
Deswegen habe ich jetzt gefragt, ob du die Aufnahme nicht langsam stoppen willst.
Ach, stoppen! Ich habe gerade starten verstanden.
Ach so.
Was hast du verstanden, Chris?
Hä? Nein, stoppen. Ich bin an einer anderen Sache irritiert gerade.
So. Ich habe stoppen verstanden.